ohne Sinn und Verstand. Eigentlich müssen wir jetzt gleich schon anfangen, oder?
Ja, mach doch. Sag mal.
Ich hab keine Sexstudie rausgesucht. Hast du eine Sexstudie rausgesucht?
Was ist Sex?
Ach, das hast du auch nicht mehr.
Was? Ey, ich bin 44, Alter.
Nee, du bist ja nun nicht so viel älter als ich. Mal dies rumgejammer.
Demnächst 45.
Ja, ja, das sind 4,5 Jährchen. Das macht ein Kohl ja nun auch nicht fett.
Ich hab ein Kind gemacht, jetzt ist gut.
Was sagt deine Frau dazu?
Frau? Ah, das gibt wieder Ärger. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, natürlich habe ich Sex, dann sagt mein Freund, ja, natürlich, selbstverständlich, zu Recht. Kannst du nicht über unser Sexualleben reden. Und wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Sex, das ist auch falsch. Wie du siehst, sollte ich ohne meinen Anwalt besser einfach nichts mehr von mir geben. Und wir überspringen das Thema Sex einfach, weil du weißt ja, in unserem Alter wird das Essen zum Sex.
Ist das bei dir schon so? Also das heißt, da bin ich also...
Nee, pass mal auf. Und danach wird nicht mehr das Essen, sondern das Verdauen zum Sex und hinterher das Ausscheiden zum Sex. Also, ich müsste mal...
An diesem Punkt werde ich, glaube ich, nie kommen. Nee, ernsthaft, ich glaube,
Ja. Darüber reden wir, wenn es soweit ist, ja.
Wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns, weil wir jetzt alle 14 Monate eine Folge aufnehmen.
Naja, komm, man muss sich auch mal rar machen. Ich meine, gut, wir haben uns natürlich über die Facebook-Seite zerstritten. Ja, das wussten die ja alle nicht.
Genau, im Hintergrund, das stimmt.
Ja. Ich habe eine Rattenplage, übrigens. Und ich habe auch gerade wieder eine gesehen, ey, ich krieg einen Hals. Wir haben zwei Häuser weiter. Ja, komm, du, was wolltest du sagen? Du wolltest eingrätschen, warten.
Nee, ich wollte erstmal zusammen. Ja, sind wir denn schon on air oder? Ja,
das ist keine Live-Sendung, nach wie vor nicht. Das hast du nicht mitbekommen, gell?
Das sagt der Chat irgendwie anders hier.
Ach nee, das ist eine Maus, das ist gar keine Ratte. Nee, wie süß. Eine Spitzmaus. Ach Gott.
Ich glaube, wir müssen unsere Hörer mal ganz kurz, also die zwei Leute, die jetzt eventuell...
Hör auf, das wird Millionen von Downloads geben. Warte mal ab, wenn man sich so lange so rar macht.
Das ist das, genau, wie heißt das, wenn man so nicht Reboot, sondern Comeback?
Comeback.
Sagt man doch neudeutsch jetzt so, bei dem hippen jungen Menschen.
Reboot wäre ja auch so eine neue Webseite, neues Konzept und alles. Das ist ja
wäre Reboot nicht zwei jüngere Menschen, die uns darstellen? Und leicht abgewandelte Geschichten erzählen, wäre das dann nicht der Reboot?
Ich bin mir nicht sicher, ob es das nicht sogar schon gibt im Zweifelsfall, weil zwei Menschen, die sich sinnlos hinsetzen und miteinander quatschen, glaube ich, gibt es haufenweise. Nennt sich Laber-Podcast.
Ach was.
Ja.
Wir haben ein Konzept hier in der Sendung.
Ja. Welches?
Das wolltest du mir sagen, welches Konzept.
Wir setzen uns abends um 8:30 hin, trinken ein Bier, du fängst mit dem Sex-Opener an und ich sage, Sex habe ich nicht mehr.
Und dann fasert es zwei Stunden aus.
Ja, genau, bis ich dann irgendwann sage, so, jetzt ist gut, muss ich Schluss machen.
Muss ich ins Bett. Vielleicht sollten wir unseren Hörern erstmal erklären, was in den vergangenen 14 Monaten erklärt ist, warum du eine Rattenplage hast. Und ich glaube, der ein oder andere Hörer könnte es auch interessant finden. Hörerin übrigens auch. Ja. Ich habe übrigens, darf ich abschweifen?
Ja. Das ist Konzept. Mach.
Wir haben ja kürzlich, ich will das jetzt nicht pluggen, aber der Kreis schließt sich gleich. Wir haben ja kürzlich eine Live-Psychotalk-Sendung in Berlin aufgenommen.
Echt?
Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Vielleicht auch nicht, ist auch wurscht. Wir hatten einen Gast in der Sendung, den René Kreichauf, der, was ich wirklich beeindruckend fand, 2 Stunden ungefähr war diese Live-Sendung lang, gegendert hat. Und zwar alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Konsequent hat er das durchgehalten.
Wow.
Und dann hinterher, also es war eine relativ interessante, intensive Sendung, fand ich. Für mich fand das Thema nicht so ganz einfach. Kann man, wer das mag, nachhören. Hab ihm dann nach der Sendung gesagt, dass wir mal im Psychotalk länger dargelegt haben, warum wir nicht gendern im Psychotalk. Dann wurde ich so leicht suffisant angeschaut von ihm und sagte, das werde ich mir dann mal anhören, ob es einen guten Grund dafür gibt, nicht zu gendern. So, das war der Dialog, den aber keiner mitgekriegt hat, sondern das war im Aftergespräch. Schönen Grüße an René, falls er das hören sollte. Und lustigerweise gibt es aktuell 2 Kommentare unter dieser Podcast-Folge. Und der 2. Kommentar ist von jemandem, der sagt, das war extrem anstrengend zu hören, insbesondere weil einer die ganze Zeit durchgegendert hat. Das konnte man überhaupt nicht ertragen. Und das schreibt eine Frau. Das fand ich einfach, das finde ich interessant. Wo waren wir stehen geblieben? Hörerinnen, wollte ich sagen.
Ja, aber nur weil es eine Frau schreibt.
Ist aber lustig. Also ich finde so diese Ironie. Wir wissen doch alle, dass wir Frauen lieben. Also wir beide. Wir lieben übrigens aber auch Männer. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du das auch, aber.
Was ist?
Unsere Hörerinnen und
Hörer. Ich habe schon 14 Monate lang, da bist du bisexuell.
Ich muss nachholen. Ich muss ganz viel erzählen. Also wir müssen ja unseren Hörerinnen und Hörern deine Lebensumstände jetzt erklären. Also A, Randplage würde mich persönlich interessieren, aber was ich ja weiß, weil ich heute schon ein Foto bekommen habe und was die Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht wissen, ist, wo du dich gerade befindest bei der Aufnahme dieser Sendung. Also in Koban-Gondorf,
genau.
Sollte klar sein.
Nach wie vor Koban-Gondorf, wunderbares Dörfchen, direkt hinter Winningen. Ich bin in einem Wohnwagen und zwar haben wir... Die Geschichte muss weiter vorne anfangen.
Schön.
Der eine oder die andere Hörerin würden sich daran erinnern, dass ich gerne mal vom VW-Bus geschwärmt habe oder von einem zu kaufenden Wohnmobil. Das ist letztes Jahr dann auch passiert im Sommer. Und zwar haben wir uns dann im Juni ein Wohnmobil zugelegt, ein schönes altes Gerät, knapp 30 Jahre alt. Ein Fiat Punto mit,
Fiat Punto.
Oh Gott, ich erschieße mich.
Interessantes
Transportergerät,
ein Punto.
Ja, sieht bestimmt klasse aus.
Kutsche, ne?
Ja, ja, richtig. Wie heißen denn die von Fiat? Lecco, Fiat, na scheiße, ist doch wurscht.
Ein Fiat? Tito? Nee, wie hießen die denn? Fiat? Nein, das müssen wir jetzt ja recherchieren.
Ja, recherchier du mal. Fiat Wohnmobil, dann hast du es schon. So, und da war ein schöner Aufbau hinten drauf, also ein tolles Teil. So ein
Ducato.
Ducato, dankeschön. Ein sogenannter Teilintegrierter mit Alkoven, also mit einem Schlafplatz über der Fahrerkabine. Und auch wenn das nicht mehr das neueste Modell war und auch nicht mal richtig schön, das war halt schon ein bisschen abgeliebt, waren die motorischen Innereien an dem Ding top. Also trotz 75 PS Saugdiesel aus dem Jahre 1900 und lass mich überlegen, was war es? 1986. War das Gerät relativ spritzig. Also man konnte mit dem, wenn man ein bisschen Rückenwind hatte, tatsächlich 115 fahren. Aber das haben wir uns im Juni zugelegt und haben damit tatsächlich auch einen Urlaub verbracht. Zuerst an der Waterkant, um dann bei schlechtem Wetter an euch vorbeizufahren und an die Ostsee zu wechseln.
Und nicht zu klingeln?
Ja, natürlich nicht. Ich glaube, ihr wart auch nicht da.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, klar. Ich bin ja auch clever. Naja, jedenfalls sind wir dann letztendlich in der Ostsee gelandet und zwar in, ich habe es nämlich mit Namen, wisst ihr das? Ist euch das schon mal aufgefallen?
Oh, ja. Das wird auch jetzt nicht mehr besser.
Nee, das wird
zunehmend im Alter bei dir.
Das wird nur noch schlimmer tatsächlich. Meine Frau wird mich auslachen, wenn ihr das hier hört. Naja, wie auch immer, wir sind an der Ostsee gelandet, war ganz toll und sind dann irgendwann nach 2 Wochen wieder nach Hause gefahren. Die Kinder hatten einigermaßen ihren Spaß. Ich fand das Fahren dieses Geräts einfach toll, weil ich gerne auf dem Bock sitze. Meine Frau war vom Fahren weniger begeistert, weil das halt dann doch so ein bisschen windanfällig natürlich ist und. Naja, und dann waren wir wieder hier und ich habe das Wohnmobil auch sonst außerhalb von irgendwelchen Urlaubsfahrten im Sommer sehr gerne genutzt. Einfach mal, um mit dem Kleinen irgendwo auf dem Spielplatz zu fahren und dann zwischendrin vielleicht auch mal was essen zu können oder einfach mal ein bisschen Abenteuer zu haben. Es wurde September. Und einmal im Jahr gibt es bei uns auf der Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe, ein ehemaligen Treffen. Und ich hatte mir vorgenommen, zusammen mit einem guten Kumpel dahin zu fahren, mit dem Wohnmobil, weil neben der Schule gibt es einen Wohnmobilstellplatz tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann trinken wir da 2-3 Bier, übernachten auf dem Wohnmobilstellplatz und dann brauchen wir nicht mehr nach Hause zu fahren. Ja, das hätte Samstag sein sollen. Donnerstag fing ich schon mal an, die Kiste auszuräumen und wieder ein bisschen auf Schuss zu bringen und auch einräumen wollte ich die. Und ich stieg gerade aus dem Wohnmobil aus, stand also wirklich gerade justamente wieder auf dem Bordsteig, auf dem Bürgersteig. Da tut's einen gewaltigen Schlag und das Wohnmobil schüttelt sich so 1,5 Sekunden lang und dann ist Stille. Und vor meinem Wohnmobil steht ein irgendwie so ein Kleinwagen. Ein Ding, wo wirklich gerade mit Mühe und Not 4 Leute reinpassen. Und zwar irgendwie Schnauze an Schnauze mit meinem. So. Die Schnauze vom Kleinwagen war im Wesentlichen nicht mehr vorhanden. Mhm. Und links vorne am Ducato war, ja, es war etwas eingequetscht. Auf den ersten Blick sah es gar nicht so schlimm aus, weil das Ding hat, wie es in den 80ern gerne mal so üblich war, eine richtig schöne Stahlstoßstange. Das gibt's ja heute nicht mehr. Ja, heutzutage ist das alles nur noch Plastik. Früher war das eine Stahlstoßstange und wenn du dagegen gekommen bist, dann warst du tot. Also insofern ist das nicht nur Romantik, sondern eigentlich ist es ganz gut, dass es heute sowas nicht mehr gibt. Aber dieses kleine Wägelchen hat sich an dieser Stoßstange wirklich getötet. Stellt sich raus, lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein Ehepaar, die kamen aus der Fahrtrichtung, in der auch mein Wohnmobil am rechten Straßenrand stand. Und hier in der Dorfstraße ist die gute Frau mit, naja, ca. 80 gefahren. Die hatten einen Ehestreit am Steuer. Sie ist gefahren, war relativ aggressiv, ist sehr flott gefahren, leider 30 Stundenkilometer oder 20 mehr als erlaubt. Und er, leicht angetüttelt oder auch ein bisschen mehr angetüttelt, hat beschlossen, dass sie zu schnell fährt. Und da ist ja ein Wohnmobil und das ist gefährlich. Jetzt ziehe ich mal die Handbremse.
Nein.
Darf ich das an der Stelle hier sagen? Arschloch.
Sehr gute Nummer, ja.
Genau, was dazu geführt hat, dass sich das Auto dreht und genau irgendwie dann an die Stoßstange springt und sich nochmal dreht. Und naja, an dieser Stoßstange ist auch eine Ehe zerschollen. Zerschollen? Zerschellt? Gehe ich fest von aus. Die beiden haben sich gestritten wie die Rohrspatzen hinterher. Am Ende, als dann die Polizei schon lange abgezogen war und sogar zwei.
Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht einfach eine Handbremse.
Nein, natürlich nicht. Der wird auch auf dem Schaden, der da entstanden ist und von der Versicherung, seiner Versicherung, ihrer Versicherung beglichen wurde, mit Sicherheit auch sitzen bleiben. Die holen sich das von dem wieder, weil der hat vor der Polizei zugegeben, was er getan hat.
Idiot. Ja, geschickt.
Hat ja. Einfach die Fresse zu halten. Aber na gut, es soll mir egal sein. Naja, das Wohnmobil war vorne links matsch. Ich ließ es zwei Tage später, montags, samstags, ließ sich vom ADAC zu einem Fiat-Nutzfahrzeughändler schleppen. Da hat sich dann der TÜV erstmal das Ding angeguckt, hat ein Gutachten gemacht. Da hat sich auch der Händler, die Werkstatt dann ein Bild von gemacht. Und am Ende haben wir dann beschlossen, es nicht reparieren zu lassen, sondern das Geld zu nehmen und gut sein zu lassen. Nicht, weil wir scharf auf das Geld waren. Das Problem an der Stelle ist, das ist ein 30 Jahre altes Wohnmobil und die Ersatzteile, die dafür nötig gewesen wären, waren viele, also an der Liste circa 30 Stück. Und das Problem ist, nichts davon wird mehr produziert. Vieles davon gibt es nicht als Nachbau, sondern nur noch irgendwie vielleicht aus dem Schlachtauto und.
Ja.
Oh wei, Moment.
Und hat das stumm gemacht. Haha.
Räuspertaste. Ist fürchterlich, aber ich habe hier irgendwie Trockenluft. Ich muss mal einen Schluck trinken. Und das Problem ist, die Reparatur hätte eigentlich erst losgehen können in dem Moment, wo alles da gewesen ist. Vielleicht hätte man ein, zwei Dinge, Stoßstange, hätte ich gesagt, okay, nehmen wir die alte, ist ja auch egal. Aber da waren die ganzen Querlenker, die Achse war hinüber und. Das besteht aus so vielen Teilen. Wenn da auch nur eins fehlt, dann brauchst du gar nicht erst weitermachen. Und wenn am Ende sich rausstellt, dass von den 30 Teilen 29 zu breit zu bringen sind, aber das eine einzige Teil nicht mehr da ist, dann kannst du die anderen 29 wegschmeißen und das Wohnmobil und gut. Davon abgesehen hätte ich das Wohnmobil irgendwo unterstellen müssen für die Zeit, wo ich das Zeug zusammengesucht hätte. Und das war mir die Zeit und all das nicht wert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wenig Zeit für sowas. Wäre jetzt auch nicht sehr viel besser. Und dann haben wir beschlossen, es sein zu lassen. Dann ist das Ding verkauft worden für ein paar Euro. Irgendwie 1500 Euro Restwert. Dümpelt jetzt wahrscheinlich irgendwo im Süden von Europa rum. Naja, und das war dann die Geschichte des Wohnmobils, dass wir zwei Monate hatten.
Also quasi ein Urlaub und dann war es weg.
Genau so ist es. So, super. Weil Urlaub im Hotel oder in Ferienwohnungen jetzt meins so nicht ist.
Wobei ich mich erinnere, dass wir mal einen größeren Teil einer Sendung bestritten haben, als du mir von irgendeinem Ferienhäuschen-Wohnungsding erzählt hast.
Kann sein. Wahrscheinlich war das der Urlaub 2014 mit der Familie in Dänemark. Da haben wir ein großes, großes Ferienhaus gemietet.
In so einer Anlage? Kann das sein? War das das?
Nee, die Ferienanlage, das war
Damals noch.
Das war 2014 auf 2015, müsste eigentlich die letzte Sendung gewesen sein. Das war, als wir den Wasserschaden hier hatten und wo wir über Weihnachten in fremden Häusern, in fremden Wohnungen leben mussten. Ach, meine Frau kommt da gerade. Kannst ruhig reinkommen.
Genau, Sex haben wir schon als Thema.
Die hört dich nicht.
Das macht ja nichts, aber sie wird das ja hinterher hören.
Das war mit Sicherheit die Nummer, wo wir ausziehen mussten wegen des Wasserschadens.
Nein, da hast du mir irgendwann, da habe ich mir noch die Fotos angeguckt. Aber das kann jetzt auch schon wieder 3 oder 4 Jahre her sein. Ist ja auch wurscht.
Ja, dann war es bestimmt der Osterurlaub in Dänemark. Das war auch 2000. Keine Ahnung, schlag mich dort 14.
Das erklärt aber jetzt unseren geneigten Zuhörerinnen und
nicht,
Zuhörern,
warum ich an einem Wohnwagen sitze.
So.
Ja gut, den haben wir uns dann jetzt gekauft. Wesentlich hat meine Frau den gekauft. Also eigentlich gehört er meiner Frau. Weil Wohnwagen für das, was wir gerne hätten, deutlich zu teuer eigentlich ist. Also für einen anständigen Wohnwagen, für unsere Größe, für unsere Bedürfnisse, bist du schnell bei 10.000 Euro. Ein Wohnwagen, der denselben Raum bietet, da bist du halt schon ein paar Euro günstiger dran. Und deshalb haben wir uns einen Wohnwagen gekauft, der zwar auch schon 30 Jahre alt ist, aber Wohnwagen sind da tendenziell eher sowas wie, naja, die verschleißen halt nicht so schnell. Es sei denn natürlich, man behandelt sie ganz scheiße. So, der ist 30 Jahre alt, sieht aber im Grunde frisch neu aus. Und jetzt, nachdem meine Frau 3, 4 liebende Hände hier nochmal hat wirbeln lassen, sieht das eigentlich aus als, keine Ahnung, als wäre der neu gekauft. Das ist schon sagenhaft. Ich gucke mich hier um, das sieht aus wie neu. Ja, und der steht neben dem Haus. Und da habe ich mich jetzt reinverzogen, weil hier habe ich ein bisschen Ruhe. Das ist schön. Podcast, Wohnwagen. Ich hoffe, der Zug stört nicht so oft. Wobei, fahren hier im Moment Züge? Schatz, ich habe so, hier wird an der Moselstrecke im Moment sehr viel repariert. Und ich glaube tatsächlich, dass im Moment fast keine Züge hier durchfahren. Insofern, schön ruhig hier.
So. Aber die Züge hatten wir ja im Haus auch gelegentlich.
Ja, aber hier
hast du mich darin.
Gar keinen. Also hier, also 20 Meter von hier.
Ach so.
Fährt der Zug entlang. Also wenn hier Zug fahren würde, du würdest es wirklich, wirklich hören.
Ich habe kürzlich so ein paar alte 3-Fragezeichen-Hörspiele wieder gehört. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ein Wohnwagen.
Ja.
Da fehlt jetzt noch so ein Papagei.
War das ein Wohnwagen?
Bei den 3 Fragezeichen, ja. Der unter Schrott auf dem Schrottplatz von Titus Jonas verborgen geheimen Eingängen.
Genau, richtig.
Und ein eigenes Telefon, was mich mal schwer beeindruckt hat, dass die Jungs ein eigenes Telefon damals hatten. Das war ja noch, da gab es ja noch kein Handy oder sowas. Damals.
In den USA war das einfacher als bei uns damals. Da gab es ja keine Telekom, keine Post, Telekom. Mit der Post, das war komplizierter.
Viel komplizierter.
Au. Oh, meine Frau hat das Licht angemacht, jetzt bin ich blind. Ja, ich habe jetzt Strom hier an den Wohnwagen gelegt, natürlich, weil ich ja Podcast-Equipment hier aufgebaut habe. Meine Frau freut sich jetzt, dass sie jedes Licht mal ausprobieren kann. Aber jetzt bin ich blind.
Schatz. Hast du im Dunkeln gesessen,
oder? Ja, sicher. Ich bin doch eine Nachteule hier. Ja, und das andere war, das war übrigens eben gar keine Ratte. Das ist tatsächlich eine Maus, meiner Meinung nach. Also nicht eine Spitzmaus. Also
Natur.
Ja, also wir leben hier unten an der Mosel. Ratten gibt es hier, das weiß ich. Da brauche ich nicht lang suchen. An Gewässern gibt es Ratten. Ja. Keine Neuigkeiten.
Ich wohne in Hamburg, da gibt es auch Ratten.
Ja.
Hat jetzt nur bedingt was mit dem Gewässer zu tun, haben wir hier auch.
Aber ein bisschen, ja, so 3, 4. Der Punkt ist, 2 Häuser weiter ist ein Haus, das steht seit 30 Jahren leer. Von mir ist auch 40, ja. Keine Ahnung. Also wirklich, 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 wirklich lang. Und die Erbengemeinschaft hat sich jetzt über die Jahrzehnte vollkommen zerstritten über das Thema, für wie viel an wen verkauft werden soll. Und dementsprechend ist das verfallen. Wobei von außen möchte man meinen, ist alles in Ordnung. Wirklich, also es sieht gar nicht so schlimm aus von außen. Und da standen auch noch die Marienbildchen im Fenster. Und all das Zeug. Hast du mal einen Zebra für mich? Schatz, da oben hängen welche. Das ist so freundlich von dir.
Und der Wohnwagen, da wird...
Ja, hier gibt's alles.
Alles sauber. Ja, aber sauber geputzt gerade. Kaum sitzt du 2 Minuten drin. Man hört's mir schon, haben wir schon wieder alles verbaut.
Ja. Gut, das ist halt immer so, gell?
Kein Benehmen am Leib. Herr Beck.
So, und im Hinterhof gibt's einen Hinterhof, einen Garten, ehemaligen. Und der ist 2 Meter hoch mit Gestrüpp. 3 Meter von mir aus auch. Und da haben sich halt Ratten gemütlich gemacht. Die, und da kommt der nächste Problem, die im Haus daneben, also dem Haus zwischen uns und dem Rattenhaus, dank der damaligen und jetzt demnächst Ex-Mieter reichlich Futter im Hof hatten, weil die ihren Müll einfach in den Hof gekippt haben, ohne Sinn und Verstand. Und die haben sich gut genährt und haben sich viel vermehrt. Und jetzt ist es so, dass das Haus zwischen uns da verkauft wurde und der neue Besitzer hat da mal schön aufgeräumt. Was dazu führt, dass die Ratten jetzt wahrscheinlich weiterziehen, sind ja Wanderratten. Und die suchen sich jetzt ihr Fressen woanders. Und ich warte drauf, dass die ersten über den Marktplatz bei uns laufen. Also vorm Haus ist ja ein schöner Marktplatz mit viel Restaurant und viel Tamtam und Touris und Schlag mich tot. Das ist eine Frage der Zeit, bis da die ersten Ratten über den Marktplatz wandern und sich in den Restaurants breit machen, die da sind. Und deshalb muss jetzt auch irgendwie mal das Gesundheitsamt eingeschaltet werden. Das geht so nicht weiter. Jetzt habe ich eben was im Augenwinkel gesehen, aber tatsächlich war das eher eine Maus. Bitte, Schatz, kannst ruhig laut sein. Feldmäuse haben wir ja auch. Feldmäuse? Ja. Die sehen nicht aus wie Spitzmäuse, gell? Nee, Spitzmäuse. Spitzmäuse? Ja, Spitzmäuse haben wir auch.
Ja. Mann, du lebst quasi in der Wildnis.
So, ja. Ja, aber ich warte darauf, dass ich beim Gesundheitsamt anrufe und sage, wir haben hier eine Rattenplage, bitte tun Sie mal was. Ja, dann räumen Sie mal Ihre Haut ab. Dann fahre ich nach Koblenz zum Gesundheitsamt und bringe denen so 2, 3 tote Ratten mit oder sowas. Mal gucken. Schlimm ist, wir haben ja einen Hund, aber das interessiert die Ratten nicht. Und ich glaube, den Hund auch nicht.
Solange wie die Ratten nicht größer sind als der Hund, ist ja noch alles gut.
Nee. Die sind allerhöchstens, also mal mindestens wie mein Unterarm. Je nachdem, wie man fragt. Also der Sohn meiner Frau, der neigt dazu leichten Übertreibung. Da werden die immer größer. Du kannst davon ausgehen, dass die letzte Ratte, die er gesehen hat, mindestens nochmal 10 Zentimeter größer ist als die davor. Und die war schon mindestens 30 Zentimeter lang.
Er sollte mit dem Angeln anfangen. Ich glaub,
ja, habe ich ihm auch schon gesagt. Richtig. Das ist wie beim Angeln. Die werden immer größer.
Ja, ja. Ja. Ja, haben dann am Ende Wahldimensionen.
20 Zentimeter. Tschüss, Schatz.
Auch schön.
Ja, bei dem Stichwort ist meine Frau geflohen. Wenn die wüsste. Tja, Rattenplage, ja, aber wir haben hier viel Restaurants, viel Gastronomie um uns herum und ich glaube, das kann nicht in dem Interesse sein, wenn hier die Ratten rumlaufen. Jetzt hat meine Frau hier das Licht angelassen. Also wirklich. Darf ich mal rülpsen?
Das musst du wissen. Boah. Das können ja unsere Hörer kommentieren, wenn du es nicht schneidest.
Ach, weißt du. Steht sie draußen und lacht sich kaputt, dass ich das nicht ausgemacht habe.
Hat sie drauf gewartet?
Ja. Ey, die hat es echt schön gemacht hier. Das ist wunderschön, was die hier. Dabei ist das so einfach. Wichtig an Wohnwagen ist, ja, also ich habe ja keine Ahnung, meine Frau hat sich da reingenerdet. Soll noch einer sagen, dass Nicht-Technik-Nerds nicht nerden können. Die ist da echt wahnsinnig.
Ich glaube, der Zusammenhang ist da das Interesse, glaube ich.
Ja, wenn das ist selbstverständlich. Ist,
dann steigen die Leute ein.
Cool, ich kann ohne Ende. Podcasten liegen. Ist das geil. Ich liege jetzt hier auf der Bank. Oh. Du solltest nicht,
dass du mir wegschläfst.
Ich wollte gerade sagen, du solltest nicht allzu lange am Stück alleine reden, sonst monologisieren.
Wohnwägen.
Wichtig ist, dass die Dinger trocken sind. Und das ist unter Umständen nicht so leicht festzustellen, vor allem dann, wenn man zur wärmeren Jahreszeit kauft und der Wohnwagen dann schon eine Weile schön die Sonne genossen hat und ganze Feuchtigkeit raus ist. Wir haben den im April gekauft und der stand jetzt oder steht jetzt im Wesentlichen ja seit 5 Wochen steht er jetzt hier neben unserem Haus und es hat ja durchaus kräftig geregnet, nicht nur in den letzten Tagen, auch davor. Und der war jetzt 2 Wochen lang, haben wir den nicht angepackt. Der war jetzt 2 Wochen zu, abgeschlossen, nichts drin gemacht. Und in der Zeit hat es kräftig geregnet und wir haben den aufgemacht und es hat nicht ein bisschen gemuffelt.
Also furztrocken also.
Ja, der ist wirklich furztrocken. Also das war ein Schnapper. Das war ein echter Schnapper, dieses Ding. Herr Lehmann, Sie sind zwar ein seltsamer Mensch und vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber sie haben uns nicht beschissen. Wenn der Mensch, der dir den Wohnwagen verkauft, bevor er da reingeht, die Schuhe auszieht, das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen, ja. Das stimmt.
Also
kommt darauf an, wie die Füße dann aussehen.
Das lassen wir jetzt. Ich muss gestehen, mir wäre ein Wohnmobil natürlich trotzdem lieber. Wohnwagen sind mir suspekt beim Fahren. Das macht auch keinen großen Spaß, die zu ziehen. Weil da hast du irgendwie so eine Tonne, so eine große sperrige Tonne hinten dran. Der wiegt halt auch genau eine Tonne, wenn er voll beladen ist. Das ist anstrengend, sowas zu fahren. Mit modernen Autos wie dem meinen jetzt, ach, ich habe auch ein neues Auto in der Zwischenzeit, das sogar eine Anhänger-ESP hat, also so ein elektronisches Stabilitätsprogramm, das weiß, dass du einen Wohnwagen hinten dran hast und dementsprechend handelt. Da ist das zwar alles schon ein bisschen einfacher, aber es ist natürlich trotzdem anstrengend, weil moderne Technik ist wahnsinnig. Ich habe auch Bauklötze gestaunt, als mir gesagt wurde, dass es sowas gibt. Aber es macht keinen wirklichen Spaß, so einen Wohnwagen zu ziehen. Das ist anstrengend und du kannst halt auch wirklich nur maximal, wenn du die Zulassung hast, 100 fahren, was du aber eigentlich gar nicht willst, weil das ist eher unangenehm. Und naja, deshalb ist mir ein Wohnmobil lieber nach wie vor. Aber das hier ist besser als gar nichts und wir können in den Urlaub fahren. Hast du gerade gerülpst?
Nee, wir haben ja, nein, ich hab in mein Glas gebrummelt.
Ja, du hast gerülpst.
Wenn ich rülpse, klingt das anders. Ja, das Camping jedweder Art ja nicht meins ist, das hatten wir schon mal, glaube ich, in irgendeiner Sendung. Insofern.
Meins auch nicht.
Erspare ich mir jetzt diesen Monolog. Ich zähle ja Wohnmobile und Wohnwagen zum Campen. Ja, gut.
Na gut. Nee, das Fass machen wir nicht auf. Komm.
Ich möchte in gemauerten Etablissements meinen Urlaub verbringen.
Damit man deine Schreie nicht hören kann.
So ist das. So, aber gut, das ist ja.
Ja, gut, die haben einen.
Unterschiedlichsten.
Die haben einen Vorteil, diese gemauerten Etablissements. Sie haben in den meisten Fällen ein schönes, abgeschlossenes Klo, wo man in aller Ruhe und ungestört kacken kann.
Ich finde auch, man kann da sehr in aller Ruhe duschen, zum Beispiel auch.
Jo, hast du schon mal auf ein Chemo-Klo gekackt?
Ja.
Ich nicht.
Siehst du?
Ich bin doch nicht doof. Also wirklich beim besten Willen auf den Chemo-Klo kacken. Ich meine, ich muss das Ding ja dann auch ausleeren.
Ja, es ist.
Lass mal. Chemo-Klo.
Nee.
Wir haben hier ein Klo auf dem im Wohnwagen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich wüsste nicht, wofür das gut sein soll.
Nee, klar.
Das finde ich nicht
benutzt. Man ja nicht.
Außer nachts natürlich, weil man mit Bierprall gefüllter Blase nicht dann doch noch irgendwie die 50 Meter zum Campingplatz laufen möchte. Aber
ja.
Ich kann übrigens
der Weg ins Hotelbad auch einfacher.
Ja, ich kann übrigens Wohnwagenbesitzer nicht ausstehen. Ne? In den meisten Fällen sind das sehr, sehr seltsame Menschen. Also mir sind die Wohnmobilbesitzer üblicherweise lieber. Die sind irgendwie nicht ganz so spießig. Gott, jetzt habe ich mir Feinger gemacht. Jetzt kann ich mich mit meinem Wohnwagen auf keinen Campingplatz mehr blicken lassen. Nee. So, das, also man merkt, die Themen werden bei uns aber auch spießiger, haben wir nicht irgendwie ein bisschen was Unspießigeres? Was hast du denn in den 14 Monaten gemacht?
Ich habe meinen Job gewechselt.
Genau.
Zum Beispiel.
Das hätte ich jetzt direkt angesprochen. Du hast, du bist gefeuert worden, ne, wegen schlechter Führung. Nackig auf den Tisch getanzt, was hast du gemacht? Aber keine Lust mehr gehabt, gell? Hast gekündigt.
Ich habe tatsächlich das zweite Mal in meinem Leben aktiv gekündigt, ja. Was aber irgendwie schon beim ersten Mal nicht so beeindruckend war, beim zweiten Mal irgendwie dann noch beeindruckend war.
Beeindruckend.
Das ist so. Ja, man hat immer so das Gefühl, glaube ich, wenn man das noch nie gemacht hat, so aktiv selber ein Arbeitsverhältnis beenden, weil man es möchte, setzt ja mal voraus, ohne dass man das ausführlich werten muss, dass man was anderes lieber machen möchte.
Mhm.
So, und irgendwie hat man, glaube ich, auf dem Weg dahin die diversesten Kündigungsfantasien und der eigentliche Akt ist dann einfach furchtbar unspektakulär. So. Interessanterweise interessiert auch keinen. Also auch das habe ich inzwischen gelernt, wenn du gehst, es interessiert einfach keinen. Man hat ja eventuell.
Naja, was sollen sie dann machen?
Ja, aber ne, man hat ja
auch Fantasien, ja dann,
wenn ich gehe, ja, dann bricht, so, weißt
ja,
du, aber
ja,
nix,
ja,
kein ja, Mensch ist nicht zu ersetzen. Also, so.
Jeder ist ersetzbar.
Ja, ist das. So. Also insofern habe ich gekündigt und mache jetzt was anderes. Und bin da auch sehr zufrieden mit.
Was machst du denn jetzt? Lass dir doch nicht jeden Wurm aus der Nase ziehen, ist ja fürchterlich. Was machst du jetzt?
Spannungswurm. Ich forsche.
Forscher.
Ja, ich ich bin, also ich habe, die Situation ist die, dass mein formaler Arbeitgeber mir mit meinem Arbeitsvertrag ein 6-seitiges Dokument hat zukommen lassen, das regelt, was zu passieren ist, wenn ich in sozialen Netzwerken mich quasi selber oute, wo ich arbeite. Also wenn ich bei Facebook eintragen würde, wer mein Arbeitgeber wäre, würde ein 6er DIN A4 Seiten langes Manual greifen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Und darauf habe ich natürlich keinen Bock.
Du bist beim BND.
Nee, von wie?
Bei der NSA. Also,
nein, nö.
Bei der AfD.
Ich bin.
Oh, Entschuldigung.
Hast du mich gerade Nazi-Schlampe genannt?
Nein, das ist schon Nazi. Okay,
davon,
ja. Ich werde da an der Stelle jetzt nicht weiter bohren. Richtig?
Nee, du hast das nicht verstanden, was ich.
Dann hast du es falsch erklärt.
Ich selber darf aktiv das nicht sagen, wo ich arbeite.
Aber ich darf sie aus der ja und?
Du könntest jetzt zum Beispiel mal Google aufmachen, meinen Namen eingeben.
Ist ja fürchterlich.
Ja, nur. Ich kann doch da auch nichts dafür.
Wo habe ich denn jetzt Google? Dann kannst du ja nicht, da denkst du mal einen anderen Arbeitgeber suchen, ne?
Yes,
so, machen das Alexander Waschkau. So, super. Wenn ich jetzt so kommt, 1500 Podcasts.
Na, ja, warte doch mal. Nein. Das ist,
was muss ich noch mit angeben?
Relativ gut geratet. Müsste eigentlich der 6. sein.
Schon wieder Sex. Da haben wir doch was. Du bist dieser Natur-FKK-Campingplatz Eckernförde?
Yo.
Nee, ist ja.
Forscher an der Natur.
Du bist Mitarbeiter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zu Lübeck.
Das kann ich weder bestätigen noch negieren.
Verleck mich doch aber. Also nein, gut. Okay,
ja. Genau.
Okay.
Aha, darunter steht dann auch noch, wo ich da genau arbeite.
Bei den Borg.
Nee, darüber links.
Darüber links. Institut für Allgemeinmedizin.
So.
Supi. Heißt allgemein, ja, doch, das verstehe ich, glaube ich.
Ja, ja. Also aha. Ich bin jetzt einfach
schön habt ihr's da.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn die Sonne scheint, ja.
So ein schöner kleiner Campus, schätzungsweise Anfang des 20., 30., Anfang des letzten Jahrhunderts. Hübsch. Also ich sehe jetzt hier nur so ein paar Bilder durchrauschen.
Klein ist, glaube ich.
Ja, aber die Häuser sind halt so schnucklig, die am Eingang zumindest, die das sieht so.
Ja, es sind alte Militärkasernen.
Oh, okay.
In Teilen.
Ich muss mich 70, kurz
ich glaube, das. Was, kennt einer noch die Größenordnung Hektar? Sagt das noch irgendwem was?
Ich weiß sogar noch, was ein A ist. Und ein R.
Weißt du genau.
Was? Ein R.
Ich glaube nämlich, dass das, ich müsste jetzt mal gerade gucken.
Sag doch einfach morgen.
70. Nein, warum soll ich denn morgen sagen? Wir sind doch im Heute leben. Ich glaube, 70 Hektar ist das Ding groß, das Gelände. Also relativ groß, absurd groß eigentlich. Viel
groß. Hektar ist ein Fußballplatz ungefähr. Nee, oder?
Nee. Naja, ist ja auch wurscht. So, und jetzt tatsächlich bin ich jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter, ist meine Berufsbezeichnung.
Endlich mal was Anständiges.
Ja, ja.
Also haben wir es doch endlich mal zu was. Hat es sich doch gelohnt, ja, dich auf die Schule geschickt zu haben? Ich bin so stolz.
Ja, das hat sich doch gelohnt, Wissenschaftskommunikationspodcast sich anzumaßen, ohne Wissenschaftler zu sein. Und irgendwann muss man da.
Ja, jetzt blutest du dafür.
Mal nachlegen.
Jetzt genau. Zeig mal, was du kannst.
Ja, ja.
Blender.
Warten wir mal ab.
Weißt du, was
das schön ist? Nee, das ist sehr gut. Das war eine sehr richtige Entscheidung. Obwohl ich jetzt immer noch pendel, aber das bin ich ja gewöhnt.
Ja, Hamburg-Lübeck. Mhm.
Ist aber besser als das vorherige Hamburg-Bad Segeberg.
Bad Segeberg. Bei Bad Segeberg woran muss ich bei Bad Segeberg immer denken? Ich hab's vergessen.
Kein Mai.
Kuraufenthalte oder sowas auch, ne?
Eigentlich aber Karl May.
Ja, Karl May, ja, hast recht, aber Bad Segeberg, glaube ich, auch. Meine Oma auch mal. Na, ist ja egal. Ja, cool. Und du bist hoffentlich zufriedener als vorher.
Deutlich. Sehr gut. Ist halt eine ganz andere Arbeit, deutlich anspruchsvoller. Und du bist halt irgendwie sehr viel freier. Das ist, also, das muss man natürlich auch mögen. Also Forschung ist auch jetzt nicht jedermanns Sache. Und ich bin halt jetzt mit meinen 41 Jahren in beiden Teilen Berufsanfänger. Das ist halt auch spannend.
Boah, aber 41.
Naja. Wie jung? 44
ist er. Mit 41 hat man ja noch Sex. Nee, die Frage nach, was forschst du denn, kann ich mir wahrscheinlich sparen, weil das darfst du dann jetzt auch nicht sagen. Da müsste ich jetzt wieder googeln, gell?
Nö, das ist natürlich total komplex.
Und wenn du jetzt sagst, zu Allgemeinmedizin, dann lache ich dich aus, gell, weil das steht ja da.
Tue ich tatsächlich. Ja. Ich glaube, das, was es am schnellsten, am einfachsten zusammenfasst, ist, dass ich an der Arztpraxis der Zukunft rumforsche.
Ah.
Konkret so Telemedizin-Zeug und so. Und da haben wir ein relativ großes Forschungsprojekt gerade, wo ich an sicherer Videotelefonie und solchen Klamotten demnächst.
Das geistert noch durchs Netz, von wegen, dass inzwischen Menschen gibt, die behaupten, Rechner würden zumindest für Normalfälle bessere Diagnosen stellen als Menschen.
Also ja, es gibt ja dieses Dr. Watson-Ding.
Genau.
Von IBM, die haben das entwickelt.
Der Watson war das.
Genau, das ist nicht so schlecht. Tatsächlich, also das eine ist diese Geschichte Arztpraxis der Zukunft, Telemedizin irgendwie. Das zweite Forschungsprojekt, was ich mit betreue, wo ich aber eher weniger im Kern bin, weil ich das gar nicht kann, aber da arbeiten wir mit Leuten zusammen, die das können, ist tatsächlich so eine Big Data Geschichte. Und das ist eigentlich relativ spannend. Im Prinzip möglichst viele Daten von einem Menschen abschnorcheln und daraus eben nicht Hypothesen getrieben, weil das ist das Besondere an Big Data, sondern eher so modelllernmäßig per Zufall ist ja auch nicht, aber halt der Rechner guckt sich halt Sachen an und fängt dann an und sagt, ach guck mal hier, ich erkenne da jetzt mal gerade einen Zusammenhang, prüf das und wenn es funktioniert, kannst du aus Bewegungsmuster und Klospülung zu Hause feststellen, dass der Typ in 2 Wochen einen Herzinfarkt kriegt. So,
danke.
Ich überspitze natürlich jetzt, aber
das ist super, danke. Ich bin übrigens Hypochonder.
Also war relativ
spannend. Ich ziehe nicht mehr ab sofort, das muss jetzt jemand so das machen.
Naja, die Idee ist natürlich, wenn du das mal überspitzt, es gibt jetzt irgendwie gerade einen Typen, der hat so ein Ding entwickelt, das quasi die Geräusche im Haus versteht. Also letztendlich ein Gerät, da stellst du hin, so wie irgendwie Alexa oder wie das Zeug heißt.
Entschuldigung. Ja.
Was denn?
Nee. Ja, du. Ich mache so, keine Alexa-Witze jetzt. Nicht, wenn du in der Leitung bist. Nein,
genau. Und also das Ding, er kann quasi aus dem, was es hört, schließen, was der Mensch tut und den Rhythmus des Menschen feststellen. Also, ne, kann man sich ja vorstellen. Ja, Kaffeemaschine läuft, dann der aufsteht und so. Und wenn du das dann noch mit einer Maschine koppelst, die anfängt in den Daten mit Lernmodellen zu arbeiten. Also das ist relativ interessant, ob das am Ende relativ schnell, sagen wir mal, eine Achse von 10 Jahren nutzbringend für Patienten sein wird, weiß ich nicht. Und B ist halt auch die Frage, ist es bezahlbar? Und der letzte Aspekt ist halt so die Frage, will man das eigentlich, dass alle Daten abgeschnorchelt werden? Da sind wir dann ja auch noch bei einem ganz anderen Aspekt. Also insofern wollen wir mal gucken. Aber es ist schon auch spannend, wenn man solche Leute mal so sich so ein Smartphone angucken lässt. Also wenn du das quasi aufmachst, was so ein Smartphone von dem kriegt, dann weiß halt einfach schon dein Telefon heutzutage unfassbar viel von dir. Na, das weiß im Zweifelsfall eventuell sogar, ob du nachts aufs Klo gehst.
Tue ich nicht.
Also, ne, aber ja. So. Also insofern, das ist so das, was ich so betreibe und das ist eigentlich ganz interessant, weil es so Mediziner im Kern gerne mal Technik nicht affin sind.
Ja, klar.
Ich habe halt mein gefährliches Halbwissen von allem und dann haben wir halt in diesem, das ist so ein interdisziplinäres Forschungsnetz, irgendwie haben wir halt die absoluten IT-Experten. Und das ist immer ganz interessant. Das macht Spaß. Gucken wir mal.
Und das Gerät, was wir uns dann ins Haus stellen und uns belauschen wird, wird dann Alex heißt.
Ja, eventuell.
Ich habe ja.
Das hab ich, echt?
Ja, klar. Das war sogar. So, ja. Ich nenne sie aber nicht Alexa.
Hast du den Film Ex Machina gesehen?
Nee, ich habe ihn hier auf der Liste und will die ganze Zeit, weil der ist bei Netflix oder im Zweifelsfall Amazon auch für Umme zu haben, aber ich habe mich da noch nicht dran getraut. Dafür müsste ich Kopf frei haben und mir wirklich, du weißt, was ich meine. Und
hast du eine grobe Idee davon, worum es in dem Film geht?
Nur ganz grob.
Also, sag mal.
Mensch-Maschine-Beziehung.
Ja.
Und zwar mit Gefühlen im Zweifelsfall.
Ja. Ich kann jetzt, glaube ich, weil das macht Sinn mit dem Alexa-Ding, ohne großartig zu spoilern. Also es geht tatsächlich in dem Film um den Turing-Test,
jo.
Der da ja besagt, eine künstliche Intelligenz ist dann sinnhaft, wenn sich ein Mensch mit einer künstlichen Intelligenz unterhält, ohne zu wissen, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handelt. So, das variieren die in dem Film ein bisschen, aber das ist der Kern des Films. Und die Frage ist natürlich dann, weil der nur so ganz knapp in der Zukunft spielt, ein paar Jährchen vielleicht eventuell oder auch gar nicht in der Zukunft, wie hat denn der Mensch, der diese künstliche Intelligenz entwickelt hat, diese künstliche Intelligenz entwickelt? Und vor allen Dingen auch entwickelt, dass diese künstliche Intelligenz Emotionen von Menschen wahrnehmen kann. Und da fand ich die Idee einfach sehr geil, wie sie das umgesetzt haben. Das spoilere ich jetzt einmal ganz kurz. Oh, das war nicht schlimm.
Ich vergesse das eh wieder.
Ja. Der Macher ist nämlich im Prinzip, kannst du sagen, so wie der Google-Inhaber. Also auch jemand, der eine Suchmaschine, die einen fiktiven Namen hat, entwickelt hat. Und der hat einfach mit den Regierungen der Welt einen Deal gemacht und der hat einfach alle Handy, Telefon und Kameras aufgemacht. Und hat das einfach abgeschnorchelt. Und dadurch hat halt die Maschine unfassbar schnell viel gelernt, weil sie Sprache gehört hat, also dadurch hat sie sprechen gelernt, Emotionen gesehen hat, das verknüpfen konnte und dann so. Die Idee finde ich halt irgendwie witzig in dem Film, weil das ist so, nach allem, was ich jetzt so langsam so mitkriege, so könnte man es tatsächlich machen. Aber jetzt lesen wir erstmal so Persos aus.
Boah, mein Perso liest du nicht aus.
Noch nicht?
Nee, das ist noch ein das Vorgängermodell. Ich habe mir den wann war das? November 2011, 2010? Ich weiß es nicht mehr genau. Als das ausgerollt wurde, ich habe mir tatsächlich irgendwie 4 Wochen oder 2 Wochen bevor das losging, habe ich mir noch einen neuen bestellt.
Ja, das wird jetzt ja wahrscheinlich sowieso erstmal durchs Bundesverfassungsgericht geprüft werden, ob denn das wirklich so Sinn macht, was sich so einige Leute ausdenken. Aber es ist jetzt schön. Ich habe mir ja neuerdings eine ganze Reihe von Aluhüten und so eingetreten und die.
Ja, das machst du schon seit Jahren.
Ja, aber im Moment noch mal ein bisschen mehr. Die diskutieren jetzt alle sehr viel und sehr gerne mit mir. Aber auch nicht so lange. Die finden mich, glaube ich, dann irgendwann unlustig.
Was ist denn da Alu? Also ich meine, ja, den Perso will man nicht haben. Den will man über dem Induktionskochherd kurz verlieren, aber.
Was unlustig ist, ist, dass wir in einem Unrechtsstaat leben, in einem autoritär geführten System, was mit Demokratie nichts mehr zu tun hat und dass es höchste Zeit wird, die bestehenden Systeme zu stürzen. Und die beste Alternative, das zu tun, ist die Alternative für Deutschland, weil mit der wird alles besser und alles freier und viel toller und mir fliegen die gebrannten Tauben in den Mund.
Lupenreine Demokraten.
Finde ich auch.
Ja, das ist eigentlich gar keine Unterhaltung
wert. Ich habe es aber kürzlich geschafft, innerhalb eines Tweets tatsächlich mit Goebbels und Mirke verglichen zu werden. Und das fand ich eindrucksvoll.
Ja, das ist eigentlich auch nicht der Luftwert, die man dafür verbraucht, um drüber zu reden. Also,
nee.
Und bietet denen mehr Aufmerksamkeit, als sie auch nur im Ansatz verdient haben.
Lustigerweise blocke ich die ja alle nicht weg. Also ich habe mir inzwischen, ist es ja so, dass ich das durchaus hinkriege, dass sie einfach nach 4 Tweets keine Lust mehr haben, sich mit mir zu unterhalten. Weil, also mein höchster Spaß, wenn ich mir denn gönne und die Zeit dafür habe, ist dann Trolle zu trollen.
Ja, das ist auch alles so Zeitverschwendung irgendwie. Weil bei denen kommt ja nichts an, es ändert ja nichts. Da kannst du
ja. Hast aber Bystander. Du kannst ja tiermäßig.
Ja, das ist auch langweilig irgendwie. Ich weiß nicht, das ist für mich. Ist ja auch nicht abendfüllend. Ja?
Nein.
Dann lieber auf Netflix einen schönen Film gucken.
Nicht ständig. Schöne Serie. Ich gucke gerade Expanse. Hast du Expanse gesehen?
Oh, ich habe die erste Folge habe ich mich so durchgeschleppt. zweite habe ich versucht, ich komme da nicht rein. Ich muss das vielleicht nochmal probieren.
Du bist wie meine Frau.
Ja. Der geht das genau ist gemein so. Jetzt, ja. Also, nein, nein. Was soll ich denn da jetzt zu sagen?
Nee, der ging es genauso. Interessanterweise, das ist eine Sache, die ich übrigens morgens im Zug jetzt geguckt habe. Also sind ja nur 10 Folgen. Und eine Folge entspricht so ziemlich genau der Zugfahrt zwischen Hamburg und Lübeck, bis ich da reinrolle im Bahnhof. Das ist interessant, finde ich, bei diesen Netflix-Eigenserien, wenn es denn eine Buchverfilmung ist, dass die Serie auch wie ein Buch ist. Also das finde ich relativ spannend, weil sie sich unfassbar viel Zeit lassen. Das ist das, was du meinst, weil es passiert ja im Prinzip erstmal überhaupt gar nichts, ewig nicht.
Ja.
Das ist so also extrem langsam und alles unklar. Das ist tatsächlich so wie ein Buch. Das wird so ab der dritten Folge, vierten so, Folge.
Ach, scheiße.
Hast du so, ja, ja, aber da hast du dann immer so das Gefühl, jetzt verstehe ich auch langsam Sinnzusammenhänge. Ist halt wie ein Buch. Das fängt, also wenn es, also es gibt Bücher, die, gut, ein gutes Buch packt dich von der ersten Seite, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber das ist, glaube ich, fürs Fernsehen oder für Serien gucken extrem merkwürdig, weil du bist eigentlich gewöhnt, du guckst einen Pilot. Und dann hast du alles, da ist alles drin, was in der Serie passieren wird. Und dann kommen die Variationen dessen, was da passiert. Und wenn die Serie dann erfolgreich ist, wird in der zweiten Staffel was Neues eingeführt oder variiert. Und das, so genau ist das eben gerade nicht. Also da gibt's Leute, die sind auch nur, nein, ich will das jetzt nicht spoilern, aber ja, ich fand die ganz nett.
Ja, vielleicht
bei Netflix sind
da auch irgendwie mal eine nochmal.
Ah, ich sollte hier schön von Herrn Bartuschek grüßen. Das hat er mir heute extra noch mitgeteilt.
Sack.
Ja. Alte, und der hat mir die
Linksliberale.
Ja, der Bartuschek ist so ein linker Faschist. Ja. Linker links, Faschist ist auch.
Linksversiffter Faschist.
Der Grüntroll. Ja, 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 ja. Der sollte mal lieber FDP wählen, der Bartuschek. Aber da.
Ja, klar, weil damit wieder meine Welt. Was hat er gesagt? Was wollte er? Grüßen.
Ich sollte dich grüßen,
so. Genau. Ja, Herr Bartuschek, ne? Hallo.
Genau. Der hört sich ja keine Podcasts an.
Nee.
Der Schwein.
Und schon gar nicht kostenlose.
Schon gar nicht
kostenlose. Geldraffer, der Alte.
So ist das.
Ja.
Vielleicht, wenn man ihm Geld dafür bezahlt, unsere Folgen zu hören, dann könnte es vielleicht Sinn machen.
Am Arsch. Diese Kapitalisten.
Ja. Ich habe übrigens immer noch kein Auto. Also wenn wir gerade dabei sind, so Schwanzvergleich, du hast jetzt einen Wohnwagen, du hast ein neues Auto mit Elektronik. Schwanzvergleich. So.
Ja, ich
du hast jetzt auch, glaube ich, eine Führungsposition in deiner Firma, ne? Das war ja letztes Mal so.
Das war letztes Mal schon so. Das ist
ja, ich neu. Bin jetzt Berufsanfänger.
Ja, gut.
Nach wie vor verschuldet.
Ja.
Das im Leben.
Ich habe hier ein Haus
neben stehen. Aufwärts.
Ich habe hier ein Haus hier stehen, das ja, im Wesentlichen aus Schulden besteht. Also Schulden, da kann ich toppen. Also
ja, über Schulden habe ich ja noch gar nicht geredet.
Du hast gesagt verschuldet. Ach so.
Habe ich verschuldet gesagt?
Du hast irgendwas mit verschuldet. Ach, selbstverschuldet.
Selbstverschuldet. Ach,
ich wollte gerade was sagen, jetzt bin ich raus. Ach, macht nichts. Ja, Auto. Doch, ja gut, wir sind ja hier auf dem Land. Ja. 15 Kilometer, 20 Kilometer von der großen Stadt entfernt und da kommst du ohne Auto tatsächlich nicht weg. Und
ja, aber du brauchst ja keine satellitengeschützte Anhängerkupplung. Um auf den Land.
Sack. Ja, das ist auch irgendwie der Berlingo, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, den habe ich ja gerne und ausgiebig gerantet. Der hat dann irgendwann letztes Jahr mal so die Füße von sich gestreckt und dann habe ich beschlossen, so.
Da habe ich tatsächlich so das Bild, dass da irgendwo so der Motor einfach rausgefallen ist.
Nee, das ist ja das, ja, der, ja, nee, ja, doch. Wir also haben ihn ja davor gerettet. Teile
verloren. Ja.
Wir haben ihn ja davor gerettet, dass er, ne, also wir haben da schon Geld reingesteckt, aber irgendwann wurde es mir dann doch zu bunt und dann bin ich irgendwann mal, nachdem die Bremsen mal hätten neu gemacht werden müssen, in der Werkstatt, habe gesagt, so, und jetzt nehmt euch mal eine Stunde Zeit, guckt das Ding mal durch und sagt mir, was da alles gemacht werden müsste an Verschleiß. Und haben die mir eine Rechnung aufgemacht von etwas über 1.400, 1.500 Euro unter der Maßgabe, dass sie nicht genau wüssten, wie das mit dem Bremszylinder hinten ist. Dafür müssten sie mehr Zeit investieren, um den, ne? Und wenn man den schon sich guckt, dann muss man den eh neu machen. Also könnte schon sein, dass der Bremszylinder hinten auch dran wäre und dann wären es gleich nochmal 500 Euro mehr und schlag mich tot. Und wenn mir eine Werkstatt eine Rechnung oder zumindest einen Kostenvoranschlag von 2000 Euro präsentiert, oder sagen wir mal nur von 1500, dann weiß ich genau, da legt man ganz geschmeidig 20-30% drauf, dann kommst du am Ende auf die Wahrheit. Dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal. Ich habe das Ding bei eBay reingestellt, hat dann nach viel Hängen und Würgen ein freundlicher Miteuropäer aus Polen gekauft. Mhm. Der Tomasz, ein wirklich ein freundlicher, ein unglaublich lieber Kerl, nachdem ich vorher mit 2-3 Autohändlern aus Berlin eher Beef hatte. Ja, dann habe ich das Ding reingestellt und dann haben die sich gegenseitig überboten und am Ende, ich habe ja gar nicht
kaufen.
Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass es kaputt ist. Ja, Arschloch. Ich schreib's ja rein, ne? Seitenweise Mängelbericht, ich habe sogar den Mängelbericht von der Werkstatt so als Bild reingestellt, damit die genau wissen, was da kaputt ist. Ja, aber dann Hauptsache mal geschossen und dann, ach nee, ja, ich habe gedacht, der wäre nicht kaputt, dieser Arschloch, verpiss dich. Naja, am Ende hat es dann ein freundlicher Miteuropäer aus Polen gekauft, der dafür auch tatsächlich irgendwie knapp 2000 Kilometer durch die Gegend gefahren ist, um das Ding hier abzuholen.
Abgefahren.
Der hat jetzt irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwie ein Tausender hat er mir dafür bezahlt. Ich war froh, dass das Ding weg war, hab auch noch ein Tausender dafür bekommen, yippee-yay. Und der war froh, weil, und jetzt kommt's, das Ding war zwar von den Verschleißteilen her, Bremsen, Querlenker, Spurstangenköpfe, echt runter.
Aber nicht gerostet.
Aber die Karosserie, da war noch nicht ein Fitzelrost dran. Und auch der Motor war ja in Ordnung. Das heißt, das sind alles Teile, die viel Aufwand verursachen bei der Arbeit, die aber vom Materialwert her nicht viele sind. Und das heißt, wenn du irgendwie günstige Teile schießt und du sowieso deinen Job darin besteht, so Dinge aufzumotzen und dann für mehr Geld wieder weiterzuverkaufen, war das für den ein absoluter Schnapper, weil der hatte halt im Zweifelsfall 3-4 Arbeitstage da rein versenkt und 500-600 Euro Material und kann das problemlos in dem Zustand, wie es war, für 3-4.000 Euro weiterverkaufen. Also der war glücklich, ich war glücklich, wunderbar, tschüss. Und dann ging's los mit dem neuen Auto kaufen. Und das ist ja dann, wie so vieles, dann wieder ein Thema der Nörderei. Was kaufe ich denn da? Ja, da gehst du nicht irgendwo hin und sagst hier, ich habe, was weiß ich, 10, 11, 12.000 Euro und ich hätte jetzt gerne irgendwie ein Auto. Zugegebenermaßen ein gebrauchtes, weil mit Neuwagen, naja, bin ich jetzt auch nicht so. Und das hat echt ein halbes Jahr gedauert. Wir haben ein halbes Jahr ein Auto gesucht, bis wir dann das wirklich, wirklich, wirklich für uns perfekte Auto gefunden hatten. Das ist das jetzt Werbeblock? Ist ein Werbeblock jetzt hier? Ist ein Ford C-Max.
Ein Werbeblock wäre es doch jetzt, wenn du da Geld für kriegen würdest. Das ist einfach nur total bescheuert.
Ist doch egal. Ist ein Ford C-Max. Da passen halt Kinder und Hund rein und ist zugegebenermaßen ein Diesel. Ja, ist ja nicht mehr so gut gelitten heutzutage. Halt mit Anhängerkupplung, pipapo, ist mit weitem Abstand das futuristischste Auto, das ich in meinem ganzen Leben besessen habe. Das kann Dinge, da bin ich, das Ding hat eine sogenannte Traktionskontrolle. Das heißt, unter anderem, ich kann problemlos auf der Autobahn mit 180 in so eine scheiß Kurve gehen, wie wir sie hier hin und wieder mal haben. Und das fühlt sich an, als wenn das Ding auf Schienen fahren würde. Bei 130 in der Kurve wäre der Berlingo auseinandergefallen, hätte gesagt, tschüss, ich bin dann mal in Polen, du kannst von mir aus hier liegen bleiben. Das ist ein vollkommen fantastisches Auto, aber in erster Linie haben wir es halt gekauft in dem Ding, in der Motorisierung, wie es da steht, damit wir einen Wohnwagen ziehen können. Das war so der Hauptaugenmerk.
Interessant. Ich hatte gerade so ein Bild vor Augen, ich habe ja nebenbei gegoogelt, gerade beim Podcasten, das kommt ja immer besonders gut.
Ja.
Tatsächlich habe ich das richtige Bild vor Augen gehabt. Ich kenne mich ja mit diesen ganzen modernen Autos nicht mehr aus, aber ich auch nicht.
Jetzt schon wieder, nachdem ich genördet habe. Ist ein schönes Auto. Ist in Marsrot, ja, so eine spezielle Farbe von Ford.
Marsrot. Der Marsianer.
Genau.
Großartiger.
Ja.
Mein Lieblingsfilm.
Ja.
Ja. Einer meiner.
Ja.
Absolut.
Ja.
Ich habe das Hörbuch bestimmt schon 12-mal gehört.
Deutsch oder Englisch?
Ich glaube tatsächlich die deutsche Fassung in dem Fall.
Kenn ich nicht. Ich habe nur die englische. Die gab's.
Deutsche ist sehr hübsch.
Die gab's zum Sprecher her. Die gab's zum englischen E-Book kostenlos dazu oder für einen Euro irgendwie drauf und da habe ich sie direkt mitgeholt. Die geht in einem Wahnsinnstempo vor. Das ist sagenhaft.
Darüber haben wir schon mal gesprochen.
Kann sein.
Weil das so schnell ist, das hast du mir schon mal erzählt.
Ja, ist ja schon 16 Monate her, 14. Genau. Ja. Ich werde doch auch nicht irre, ich kann mir das nicht merken.
den du wahrscheinlich nicht im Kino gesehen hast. Nee. The Passengers. The Passengers, sehr schöner Film.
Ben ist inzwischen fast 4 Jahre alt, aber ich war immer noch nicht im Kino.
Ja.
Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, nicht ins Kino zu gehen, glaube ich.
Ja, ja.
Stimmt, Ben also, ist 4 Jahre alt demnächst.
Ja? So. Unfassbar. Ja, es gibt eine sehr schöne Folge über deine Eindrücke der Geburt.
Ja, those were the days. Der ist jetzt groß und frech und that's faustdick hinter. Ja, der sieht ungefähr mindestens genauso gut aus wie ich, wenn nicht besser. Kommen ja noch die Gene meiner Frau dazu und der hat echt faustdick hinter den Ohren. Der hat uns gut im Griff, der kleine Mann. Aber wächst und gedeiht und ich bin schon schwer stolz auf den kleinen Scheißer.
Ja. Insofern, das ist vielleicht nicht durch The Passengers.
Ja, Passengers.
Ein Cypher-Film. Kann ich dir empfehlen.
Irgendwas klingelt auch. Habe ich dich nicht sogar schon geguckt?
Also der ist jetzt ganz frisch auf quasi zu Hause verfügbar. Es gibt ja, kann ich nicht mehr sagen, auf DVD. DVD, Blu-ray, Online-Streaming,
iTunes. Interessiert mich alles nicht mehr. Ich mache nur noch Streaming.
Genau, aber bei Streaming ist er noch nicht für lau, sagen wir es mal so.
Ah, okay.
Also dann ist jetzt ich gerade frisch zum Kaufen. Ja, er ist mit.
Kauf oder leihen? Gibt auch? Ich kaufe keine.
Ich weiß nicht, ob man den leihen kann.
Wir haben den
tatsächlich, da habe ich mich sehr drüber gefreut, jetzt relativ frisch geschenkt bekommen von unserer Wishlist. Den aber tatsächlich im Januar in London im Kino gesehen. Wir waren, das ist völlig verrückt, wir waren eine Woche in London und haben uns 3 Kinofilme angeguckt. Weil wir halt nicht mehr Zeit für Kino hatten. Das ist völlig krank, im Urlaub ins Kino zu gehen, aber.
Fährst nach London ins Kino?
Ja, das ist, frag nicht.
Ja, nee, lass ich auch.
Aber war gut. Haben wir nämlich The Arrival geguckt, Passengers und hier den neuen J.K. Rowling Glöd. Also fantastische Tierwesen und wie man kastriert oder so. Keine Ahnung.
Sehr schön.
Genau. Und Passengers ist ein sehr schöner, das ist witzig,
Sci-Fi-Film, aber Sci-Fi.
Aber eigentlich ein Kammerspiel, aber gut. Und ein Liebesfilm, aber trotzdem gut. Also
fertig.
Also Hauptdarsteller ist Chris Pratt, weibliche Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence, dann spielt Lawrence Fishburne, also Morpheus nochmal mit und welcher Baldwin im Typ, also
einer der Baldwin-Brüder oder der Vater?
Nee, ein anderer, nee, der heißt anders.
Der Neffe.
Es sind aber im Wesentlichen nur 4 Schauspieler und das ganze spielt auf einem riesigen Raumschiff.
Kevin
Baldwin. Klaus Theo Baldwin, der weniger bekannte deutsche Halbbruder.
Ja, wie viel von denen gibt's eigentlich?
Die sind übrigens nicht alle miteinander verwandt. Das
ach komm, die sehen doch alle gleich aus.
Adam Baldwin von Firefly ist mit den Baldwins nicht verwandt. Das ist völlig bescheuert. Der heißt auch nicht, der heißt Michael Sheen, das ist der andere Clan, den ich meinte. Nicht so. Baldwin, sondern der Sheen-Clan. Aber ich glaube, der ist auch nicht mit irgendeinem Sheen verwandt.
Doch, dem sein Vater ist irgendwie.
Ist das der
Sheen? Wie heißt der? Martin und Oliver, oder?
Aber der heißt Michael, der Typ.
Michael, auch gut.
Der mitgespielt hat.
Ah, ich kann mir keine Namen merken.
Ist auch wurscht.
Ich bin froh, dass ich mir meinen eigenen merken kann.
Den solltest du dir zu
ja, Christian. Klaus.
Ah, danke.
Eventuell.
Christian. Ja, der ist ganz nett.
Klingt gut. Gefällt mir. Achso. Der rauscht immer wieder mal an mir vorbei in irgendwelchen Kurationen, irgendwie Apple TV, Amazon.
Ja, genau.
Streaming und gut, okay. Also gucken.
Aber durchaus zu Recht. Also wenn du da mal drankommst für Lau. Also man kann da sogar Geld
bezahlen. Ja, ich bezahle auch Geld für Filme, um Himmels Willen. Wenn sie gut sind, tue ich das. Nur so Filme, wo ich genau weiß, die bei mir sowieso nach Art eines Podcasts nebenher laufen. Sowas mache ich auch gerne. Dann mache ich mir den Browser auf und dann fange ich irgendwann irgendwas an zu arbeiten, zu programmieren, irgendwas. Und dann lasse ich gerne mal nebenher einen Film laufen, den ich dann im Zweifelsfall sogar nur höre. Da bezahle ich nichts für, das sehe ich nicht ein. Also wenn ich für einen Film bezahle, dann muss ich auch die Aufmerksamkeit drauf lenken können. Und das ist halt oftmals schwierig. Weil ich habe ja ein Aufmerksamkeitsdefizit.
Ist das so?
Worum geht's? Nein, weil, keine Ahnung, hat mir meine Grundschullehrerin damals bestätigt. Christian kann seinen Äußerungs- und Bewegungsdrang oft nicht steuern.
Wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen. Haben wir darüber gesprochen?
Nein.
Nein, haben wir nicht.
Warum? Worüber?
Was dass wir quasi genau vor einem Jahr den Papst getroffen haben?
Wir? Daran würde ich mich also erinnern. Alex
und ich.
Ach so. Ich wollte gerade sagen, guck mal, scheiße, da ist mir der Papst über den Weg gelaufen und du sagst mir nix. Das wäre ja mal blöd, weil der sieht ja auch nur aus wie so ein normaler 70-jähriger Rentner. Dem kann man ja schon mal über den Weg laufen und denken, ach guck mal, netter alter Herr.
Wäre es gewesen, ne?
Genau. Sieht ein bisschen aus wie der Papst, aber warum wühlt er hier in der Mülltonne und sucht nach Leergut?
Ja.
Nee, du hast einen Papst getroffen, ja, und hat dich bekehrt. Bist jetzt gläubig.
Nein, das war ja sehr lustig. Also es wusste ja auch jeder, dass wir Atheisten sind. Das finde ich sehr spannend, inklusive des Papstes.
Naja gut, man kann ja auch dem Martin Schulz die Hand geben, obwohl man CDU wählt.
Das kann man machen.
Der Vergleich ist echt bescheuert, aber gut.
Ja. Aber es war zumindest eine interessante Erfahrung, sagen wir es mal so.
Was beeindruckt, ob des ganzen Glitters und Glamours und der Talare.
Im Vatikan rumschleichen ist schon
okay. Interessant. Na, selbstverständlich ist das nicht. Jahrtausende alte Institutionen und wenn du nur einen Hauch Interesse für Geschichte nur hast, dann willst du da schon mal rumlaufen dürfen und dann willst du hinterher dir den Bartoschek und den, nee, nicht den Bartoschek, hier den Hauptarchäologe Marco Gutjahr. Danke.
Mirko.
Aber fast. Marco. Gott. Piep. Rausschneiden. Ja, also, dann will man sich den Marco.
Mal was mit Podcast.
Den Mirko.
Früher hast du nicht mal in der Podcast-Szene ausgekannt.
Ja, komm, ich habe ein Problem mit Namen. Schlimm. Den Mirko gut ja nehmen und dann möchte man mit dem da durchrauschen. Ja, selbstverständlich. Weil ich muss das alles nochmal kurz jetzt gleich für den Schnitt nochmal. Ja, da möchte man sich den.
Nee, natürlich. Das lässt nicht. Du drin.
Ja, ist ja gut. Okay.
Ja, ja.
Dafür zieht er mir einen ab, der ist 2 Meter groß, wenn der mich. Ja, verstehe ich, absolut. Klar. Das
war interessant auf jeden Fall.
Ja, und? Was hat er gesagt?
Nichts, lächelt freundlich. Nee, dafür blieb keine Zeit. Also es gibt ja keine wirklichen Privataudienzen mehr, es sei denn, du bist
Helmut Kohl. Nein. Donald Trump.
Ja, also tatsächlich, also so die absoluten Top-Oberstabs-Oberhäupter kriegen, glaube ich, wenn überhaupt, aber es gab ja so inflationär, auch unter Wojtyla später so, David Beckham geht zum Papst. Ich weiß gar nicht, war der bei Wojtyla oder war der sogar bei Ratze? Also irgendwann haben die das aber abgeschafft, weil sie das irgendwann nicht mehr so geil fanden.
Ratze und Beckham kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ja, und insofern ist das halt dann im Rahmen einer Generalaudienz gewesen.
Aber er hat Händchen schütteln.
Ja, genau. Erstaunlicherweise hat er sich sehr viel Zeit für die, das fand ich tatsächlich ganz nett, für die behinderten Gäste der Generalaudienz genommen. Die meiste Zeit, glaube ich, von allen, die da am Petersplatz waren. Das fand ich eigentlich ganz nett.
Wie viele Menschen sind denn dann dabei? Um mal so eine Hausnummer.
20.000?
Und den hat er allen die Hände geschüttelt?
Nein. Ach so. Nein. Nein. Also das ist.
Stell ich mir anstrengend vor, da brauchst du echt
viel Vaseline. Also ich kann die Geschichte ja mal vielleicht erzählen.
Ja, bitte.
Ziemlich abgefahren ist. Also wir kennen ja den Herrn Habsburg, der ja inzwischen ungarischer Botschafter am Heiligen Stuhl ist. und auch in Rom wohnt.
Entschuldigung. No offense.
Aber
Botschafter am Heiligen Stuhl ist halt.
Heißt so.
Ja, ist ja gut.
Ist ja auch nicht im Vatikan, sondern am Heiligen Stuhl.
Das ja.
Ist völlig Banane.
Stell mir das auch gerade halt bildlich vor, aber gut.
Ja. Ja, also für einen Botschafter an der Institution, die für 20 Millionen, ne? Wie viele Katholiken haben wir weltweit? 2 Milliarden.
Hast du gerade 20 Millionen gesagt?
Nee, ich glaube,
du wirst auch nicht jünger, ne?
Ich bin ein bisschen
hast betrunken. Hast du danach 20 Milliarden gesagt?
20 Zillionen Katholiken weltweit gestiegen.
Wie viel und hast du, hast du betrunken gesagt? Dafür braucht man aber schon Koks, oder? Also pass auf dieser Welt laufen Pi mal Daumen 8 Milliarden Menschen herum.
Richtig, und davon sind insgesamt, ich lese es gerade, 1,22 Milliarden Menschen katholisch.
Da lecko mio della.
So. Doch, und so der Heilige Stuhl ist halt die sozusagen Organisation, die für 1,22 Milliarden Menschen zuständig ist.
Ja.
Deswegen, also Botschafter im Vatikan ist halt nicht so spannend.
Hm. Hm. Nicht?
Naja, das ist halt die Frage, also wenn du nur Botschafter am Vatikan wärst, dann wärst du halt für den Vatikanstaat
im
Austausch. Verstehst du?
Aber er ist für die religiösen Bedürfnisse der welcher?
Katholische Kirche.
Ja, ja. Aber er ist Botschafter von wem am Heiligen Stuhl?
Ungarn.
Ah, genau, der vom Orban.
Genau.
Oh.
Ja, ja. Das
gibt schönere Jobs, oder? Also, mein, wäre das jetzt nicht schöner, wenn da irgendwie für Deutschland, Italien.
Gut, er hat Monaco, jetzt im Kern, Monaco. Er hat jetzt im Kern österreichische und ungarische Staatsbürgerschaft. Mhm. Na gut, also darüber.
Geschenkt.
Ich wollte gerade sagen, da muss man ihn entweder selber nachfragen und
oder einfach
damit rechnen, dass er auch da eine berufliche Meinung zu hat oder auch nicht. Wurscht. Und wir, also da waren, das war halt ziemlich nett, weil tatsächlich Eduard da unten tatsächlich Botschafterstatus hat. Also das ist schon auch ein bisschen verrückt, weil der hat halt einfach so einen Ausweis oder ist vom Gesicht her bekannt, so groß ist der Vatikan ja nicht, dass du einfach, wenn du hinter dem herläufst, einfach überall, also überall ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da gehen sehr viele Türen auf oder du kannst durch Durchgänge durchgehen, durch die du normal nicht durchgehen kannst. Also sprich, wir sind so am Vatikanischen Garten vorbeigelaufen, an der kleinen Bahnstation, die mit einem Tor übrigens zu ist und das Tor geht immer nur dann auf, wenn der Papst nach Castel de Schlag mich tot hinfährt.
Dolfo.
Ja. Und da sind wir irgendwie rumgelaufen.
Ich also mit meiner Namensschwäche. Aber Gott sei Dank, so ein Scheiß kann
sowas,
ich mir
merken. Sowas kannst du merken.
Unnützes genau. Wissen. Elecco mich doch am. Das darf doch alles nicht wahr sein.
Und das ist schon alles auch erstmal sehr interessant. Dann waren wir in den Katakomben unter dem Petersdom, was auch relativ spannend ist, wo das angebliche Grab von Petrus ja sein soll.
Und die Antimaterie lagert.
Was spannend ist, dass sich das auch eine Totenstadt tatsächlich ist. Eine christliche, beziehungsweise du siehst in der Totenstadt, je nach der, es sind so drei Etagen unterirdisch und je nachdem, wie hoch du dann kommst, siehst du halt, wie die Gräber sich verändern, also von einer vorchristlichen Gemeinschaft in so eine christliche Gemeinschaft rein und dadurch, dass das, also die haben das halt zugeschüttet, damit es eben ehrlich ist und sie den Petersdom darauf bauen konnten. Mhm. Das hat der Kaiser angeordnet, weil Gräber machst du ja nicht kaputt, also haben sie so zugeschüttet und diese Gräber sind halt keine Gräber, wie wir sie kennen, sondern das waren halt so Häuser, richtig, ja. Wo die so. Und durch die Ausgrabungen hast du halt, das ist halt alles noch farbig, so die Wandgemälde und so, also das ist schon ziemlich beeindruckend. Ob das jetzt dann die Stelle tatsächlich ist, an der Petrus begraben liegt, was dann den gläubigen Menschen sehr bewegt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber also rein archäologisch ist das erstmal schon auch sehr interessant.
Stimmt.
Und dann war es halt so, dass im Vorfeld unserer Romreise Eduard immer sagt, ja, und dann gucken wir mal mit einer Papstaudienz. Und man hat sich da aber nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Und dann, also die Geschichte ist tatsächlich recht amüsant, war es dann auf Mittwoch? War das auf dem Mittwoch? Das war auf dem Mittwoch, weil es gab letztes Jahr irgendein Jahr des Schlag mich tot, also es gab immer Mittwochs und Samstags so eine Generalaudienz, also zweimal in der Woche riesen Budenzauber. Und wir sind halt in Rom, haben wir so gewohnt, wir hatten so eine kleine Fan-Apartment, dass wir im Prinzip immer, wenn wir in die Stadt gehen wollten, immer am Vatikan vorbeikamen.
Mhm.
Das heißt, da waren wir also schon quasi eine Woche da, sind dann immer am Vatikan vorbeigelaufen, alles tuffig, alles schön, immer Petersplatz, immer so einmal quer über den Petersplatz, in die Stadt rein, alles easy peasy. Und an diesem Mittwoch war unser Abreisetag. Das heißt, wir hatten unseren infernalisch großen Koffer dabei und wollten dann jetzt also zum Petersplatz zur Papstaudienz gehen, um uns am Eingang zum Vatikanischen Parkplatz vor dem Tor zu treffen. Da standen sonst immer so verträumte Schweizer Gardisten in der Gegend rum. Und wir hatten dann ausgemacht, dass wir quasi von der Stadtseite, von der römischen Seite an dieses Tor kommen. Und Eduard kommt dann vom Vatikanischen Gelände, hat dann seinen Wagen da schon geparkt. Wir schmeißen unseren Koffer in seinen Wagen rein, weil wir noch dann bei ihm in einer Botschaft essen wollten hinterher. So, das war der Plan. Klang auch prima. Das heißt also mit dem Koffer durch Rom. Und die, wir also dann dem Petersplatz kamen, wurden es dann doch auch immer mehr Menschen,
ja,
die scheinbar diesen Weg einschlugen. Und am Ende stellten wir fest, oh, guck mal hier, das ist wie ein Rockkonzert. Die haben schon deutlich vor der Stelle, wo wir hin wollten, alles mit Gittern abgeschränkt. Und da steht alles voll mit Polizei. Wie kommen wir denn jetzt dahin, wo wir hin wollen? Und zwar schon aus der Distanz zu erkennen, dass wir da, wo wir hin wollen, gar nicht hinkommen. Weil abgesperrt und Polizei und überhaupt und Sicherheitsdienst. Also habe ich dann gedacht, naja, du kennst Herrn Botschafter. Haben uns quasi an diesen ganzen Nonnen und Ordinarienträgern vorbeigedrängt, diese Absperrung. Bin dann zu so einem Sicherheitstypen mit Sonnenbrille und Knopf im Ohr, so wie man sich das vorstellt, hin und versuchte dem jetzt also in, wie ich meinte, Englisch, was aber wenig nützte, weil der kein Englisch sprach, zu erklären, dass ich da vorne, also Luftlinie waren das so 10 Meter, hätten aber auch 20 Kilometer sein können, hin wollte, um mich mit dem Botschafter zu sprechen. Der hat mich überhaupt gar nicht verstanden, hat dann einen Kollegen geholt, der gebrochen Englisch sprach,
ja,
dem ich das dann auch nochmal erklärte. Und dann sagte der, es täte ihm furchtbar leid, wir müssten hier erstmal durch die Sicherheit schleusen. Jetzt hat der Peters Platz ja diese Bogengänge.
Ja.
Und in diesen Bogengängen sind immer so an den Seiten so 5 Bögen mit so diesen Laufbändern für Koffer zum Durchleuchten.
Ja.
Die sind aber immer abgedeckt und nicht in Betrieb. Wenn Audienz ist, dann schon.
Ah.
Also das war jetzt dafür, dass die Handtaschen und die Rucksäcke da mal durchleuchtet wurden, aber nicht ein 22 Kilo schwerer Reisekoffer. Also sind wir da durch die Schlange durch, haben unseren Koffer durchleuchtet und wollten dann aber wieder abbiegen, um Richtung Schweizer Gardisten und Parkplatz zu gehen, was wir aber nicht durften. Oder also sagten, das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, doch, wir treffen uns da mit dem Botschafter. Mit was für einem Botschafter denn? Mit dem ungarischen Botschafter. Ja, aber wieso mit dem ungarischen Botschafter? Haben Sie mit dem Termin? Naja, eigentlich sollen wir kommen mal zur Papstaudienz. Zur Papstaudienz müssen Sie aber hier auf dem Petersplatz. Nein, wir müssen aber hinten rum.
Oh je.
Es gelang uns dann irgendwann, nicht erschossen zu werden und uns dann einfach zu diesen Schweizer Gardisten durchzuprügeln. Und dann kam dann auch Eduard. Und wir konnten den Koffer loswerden. Das war schon mal der erste Schritt. Und jetzt hatte ich dann ja erwartet, und Alexa eigentlich auch, dass Eduard da jetzt irgendwie so ein bisschen uns unter seine Fittiche nimmt. Und er hatte vorher immer gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin, ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin. Und dann gingen wir also rein, kriegten so Einladungskarten auf Büttenpapier in die Hand gedrückt von ihm. Und dann sagte er, ich bringe euch jetzt hier noch zu so einem Ordner hin und dann haue ich aber ab, weil ich kann jetzt nicht dabei sein. Dann habe ich gesagt, wieso kannst du nicht dabei sein? Naja, das ist nicht so gerne gesehen, wenn die Botschafter dem Papst Leute vorstellen, weil das ist Amtsmissbrauch und das wird nicht so gerne gesehen. Und ich habe irgendwie vor 14 Tagen den, ich weiß gar nicht mehr, Wirtschaftsminister vorgestellt oder so. Ich kann jetzt nicht schon wieder Leute vorstellen, das mögen die hier nicht. Und dann war der weg. Und dann saßen wir. Und dann wurden wir also auf einen Platz gesetzt und jetzt, weiß nicht, hast du schon mal so ein Papstaudienz im Fernsehen gesehen, mal irgendwann?
Ich müsste lügen, nee. Ja.
Also du hast einfach so den Petersplatz, der ist halt rockkonzertmäßig voll, so mit Absperrungen. Vor den Absperrungen gibt es dann nochmal so 10 Meter, da saßen dann eben die körperbehinderten Teilnehmer der Audienz. Und dann geht es so ein paar Stufen zum Petersdom hoch. Und in der Mitte von diesen Stufen, direkt vom Eingang vom Petersdom, steht so ein Baldachin, da sitzt der Papst drauf. Und dann gibt es rechts und links von diesem Baldachin nochmal so Sitzplätze. Und auf der linken Seite sitzen die Politiker, also die führenden Politiker, die den Papst an diesem Tag treffen sollen, sitzen vor einer Absperrung und dann sitzen alle Ehrengäste hinter der Absperrung. Und auf der rechten Seite sitzen die ganzen kirchlichen Würdenträger vor der Absperrung und dahinter sitzen dann andere Gäste hinter der Absperrung. Und wir saßen direkt in der ersten Reihe bei den Nicht-Politikern, also direkt vom Papst im Prinzip.
Ach so. Ja.
Also du kannst bei einer Generalaudienz nur dem Papst dichter sein, wenn du Ordinarienträger oder Politiker bist. Das fand ich schon mal ziemlich lustig.
Hast du ihm die Bundeslade angeboten?
Dazu kam es nicht. Und dann gibt es halt einen riesen Bohai, also es ist dann tatsächlich, und das, die Atmosphäre, und das hat mich so sehr beeindruckt, war wie auf einem Rockkonzert oder wie bei einem Fußballspiel. Also du hattest 20.000 Menschen auf diesem Platz, die skandiert haben, die gejubelt haben. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und so wir sind oder ich bin ja für mich auch ein sehr kirchenkritischer Mensch. Ich bin sogar ich bin ein kirchenkritischer Mensch und habe keinen Glauben mehr. So möchte ich das mal formulieren. Aber du bist dann schon ein Stück weit oder kommst zumindest ein Stück weit ins Grübeln, wenn du einfach da 20.000 Menschen siehst, für die das halt echt richtig ernst ist. Und die da irgendwie relativ viel Zeit und Energie investiert haben, weil dann wird halt aufgerufen, das Priesterseminar aus Bad Godesberg, und dann kommt hinten rechts jubeln 20 Leute, und dann wird also quasi wie bei so einem Konzert, wird also jede Reisegruppe, die angemeldet ist, auch vorgestellt, und die kommen halt aus der gesamten Welt dahin, ne? Also das ist von Südamerika, Afrika, Asien. An dem Tag war es dann so, dass es eine ukrainische Delegation gab, die saß dann auch vor der Absperrung, also Ukraine, ne, wichtig politisch. Also das war schon sehr, sehr interessant, das einfach so mal mitzuerleben. Und neben uns oder eine Reihe hinter uns und ein Stück rechts saß ein junger Mann, der die ganze Zeit auf Italienisch betete während der Veranstaltung, dass der Papst ihm doch bitte die Hand geben, dass er bitte den Papst treffen möchte.
Okay. So.
Ja, wie man es auch immer definiert. Aber das war so, wo ich für einen Moment auch gedacht habe, das ist jetzt hier eindrucksvoll. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt nimmst du wahrscheinlich irgendwem anders einen Platz weg, der es irgendwie wahrscheinlich noch cooler finden würde, hier zu sitzen. Auf der anderen Seite, wie ich dann hinterher erfahren habe, gibt es da einen Menschen, der quasi sowas wie später am Abend, mir fallen die Begrifflichkeiten nicht mehr ein, der das Hofzeremoniell, hätte ich jetzt fast gesagt, organisiert, nämlich den Herrn Gänzewein, ein Deutscher tatsächlich, der auch George Clooney des Vatikans übrigens genannt wird. Muss mal Georg Gänzwein eintragen, auf die Bilder gucken. Ein schneidiger Typ eigentlich. Und der ist sowohl immer noch der aktive Privatsekretär von Ratzinger, als auch eben derjenige, der das gesamte Hofzeremoniell, also der Protokollchef des Papstes organisiert. Das heißt, diese Sitzplätze oben auf dem Treppen, links und rechts von dem Baldachin, verteilt der Gänzwein. Ah. Das ist also kein Zufall gewesen, dass wir jetzt als, und wie ich dann hinterher erfahren habe, ist das halt jemand, mit dem Eduard häufiger Mittagessen geht, der wusste genau, dass die beiden schwarzen Leute, die da oben sitzen, Atheisten sind und mit der ganzen Nummer da eigentlich überhaupt gar nichts mit anfangen können. Trotzdem haben wir quasi die mitbesten Plätze im Haus bekommen.
Ein gut aussehender Mann.
Ja, ehrlich, oder?
Ja, das ist ja an die katholische Kirche verloren. Tut mir leid, liebe Frauen.
Ja. So, netter Typ auch. Also der hat dann auch sehr geschmunzelt, weil das mit dem Papst war relativ schnell, weil der muss halt sehr viele Händchen schütteln. Und dann hab ich mit ihm noch gescherzt. Nee.
Meine Frau ist übrigens wieder da. Ja? Sagt meine Frau zum Herrn Gänzwein? So, okay. Ich meine, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der dürfte vermutlich auch schon Richtung 60 gehen.
Es gibt so ein schönes Doppelbild mit George Clooney, wenn du ein bisschen runterrollst. Da sind die beiden sogar nebeneinander.
Tja.
Also in der Bildersuche jetzt bei mir.
Ja, mit Sonnenbrille sogar. Sehr fesch. Oh ja. Da guck. Ja, mit Clooney habe ich jetzt nicht gesehen, aber.
Ja, der schmunzelte halt. Den hat das, glaube ich, ziemlich amüsiert. Also, weil ich hatte dann ganz kurz mit ihm dann noch gesprochen. Und das war schon ganz eindrucksvoll. Und hat mich ein wenig. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber es hat nochmal mir einen anderen Blick auf den Stellenwert. Ja, die haben alle lustige Kostüme an, sowieso da auch im Vatikan.
Ich habe ein Bild vom Ratze. Ja, ja. Da muss ich immer lachen, weil der mich so an den Imperator. Naja, gut.
Also war ein interessanter Einblick, diese Rom-Reise in jedem Fall. Und Rom ist, by the way,
immer eine Reise wert.
Stadt. Eine unfassbar schöne Stadt.
Und alle Wege führen nach Rom, ne?
Das ist so.
Ja. Schatz, was sagst du dazu? Stimmt das? Meine Frau nickt. Ja, alle Wege führen nach
kluge
Rom.
Kluge Frau.
Die hört dich nicht übrigens, ne? Also nur so, du kannst ruhig irgendwie.
Du weißt aber, dass ich im Kern sowieso immer ein höflicher Mensch bin und ein freundlicher Mensch.
Ich wollte doch
gar nicht. Und ich schätze deine Ehefrau.
Ich wollte doch gar nicht sagen, dass du irgendwelches Unflätiges Zeug sagst, ne? Solltest du irgendein flätiges Zeug sagen, kriegst du es nicht mit. Ach, hör mir auf. Vatikan, ja. Also du warst im Vatikan, hast also die Bundeslade nicht verkauft an den Vatikan, weil die sind, ich meine, wäre ja durchaus ein dankbarer Abnehmer bestimmt.
Ja, aber die gehört ja mir. Das ja. Die können auch gar nicht mit umgehen, da vor Ort.
Stimmt, ist ja auch die falsche Religion letztendlich. Ne?
Ja. Okay. Nee, aber das war, also Vatikan interessant. Rom war ich vorher noch nie. Finde ich auch eine unfassbar schöne Stadt.
Also ich denke auch Rom muss wohl irgendwie, ich war auch noch nie in Italien. Dabei bin ich da ja jetzt hier eingeheiratetermaßen vorbelastet, italienisch. Also Rom müsste vermutlich wirklich irgendwann mal sein.
Nächstes Jahr
ja. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Wohnwagen.
Nee.
Also zumindest nicht mitten rein
Nee.
Ich meine, ich glaube, mit dem Auto möchte man nicht nach Rom rein, oder? Will man das? Es sei denn, man kann so richtig schön italienisch fluchen. Das musst du dann
also
machen.
Also wir hatten ja das Glück, dass wir gelegentlich vom Yoshi, das ist der Fahrer der ungarischen Botschaft, da durch die Gegend kutschiert wurden in Rom.
Ah, der feine Herr.
Ja, sehr geil mit einem. Also der Benz ist, glaube ich, 25 oder 30 Jahre alt.
Ja, muss
der Firmen Benz. Ja, also schön. Und da war ich sehr froh, dass das jemand ist, der ganz offensichtlich Erfahrung damit hat, in Rom Auto zu fahren.
Ja, da muss man.
Also das. Wobei in dem Chaos, glaube ich, System drin steckt. Ich glaube, da kann man sich dran gewöhnen, da unterwegs zu sein, weil die alle sehr sportlich, aber im Kern nicht wirklich aggressiv fahren, war immer so mein Eindruck.
Nee.
Aber
als Deutscher bist du da wahrscheinlich überfordert.
Wahrscheinlich. Mhm. Könnte ich mir jetzt lieber vorstellen. Aber es war, ich war vorher auch noch nie in Italien, natürlich dementsprechend noch nie in Rom, und das hat mich aber doch sehr beeindruckt, weil Rom einfach auch so viele Ecken hat, wenn du darauf stehst, wo du einfach 2000, 3000 Jahre alte Geschichte und tatsächlich so den Beginn unserer modernen Kultur und Zivilisation irgendwie so, die einfach mal angucken kannst. Das ist schon ziemlich eindrucksvoll, fand ich. Und schön. Aber eine sehr, sehr schöne Stadt. Also es war ein sehr schöner Urlaub und ich bin froh, dass wir das gemacht haben, weil das bot sich natürlich jetzt dann an, solange wieder jemand so ein Amt inne hat, der dich dann auch mal alle paar Tage mal, Terminkalender war voll, aber alle paar Tage hat dann Eduard dann auch mal mit uns irgendwie was gemacht. Das war schon auch ganz cool, weil du dann auch jemanden hast, der sich auskennt und der ein paar Tipps gibt und so. Das war schon eine sehr, sehr schöne Reise nach Rom.
Ja. Alexander.
Ja.
Wir haben anderthalb Stunden hinter uns. Ich muss pipi. Du erinnerst dich, wir haben da eine schöne Tradition, mittendrin eine Pause zu machen. Da mache ich dann unsere Musik rein.
Ja.
Die wird für den geneigten Hörer jetzt ungefähr losgehen.
Und dann gehst du erstmal pullern.
Und dann gehe ich jetzt mal pullern. Ist das okay für dich?
Alles gut.
Ich mache hier mal auf stumm, damit du mein Pupse nicht hörst und mein Gepuller und dann.
Was uns übrigens hier fehlt, wenn wir jetzt schon rausgehen, wir müssten noch irgendwie eine Form von Chat haben. Das gibt es bei Studio Link nicht. Weißt du?
Nee, stimmt, hast recht.
Das ist so bei.
Wenn wir iMessage missbrauchen müssen.
Ja. Kannst du mich anfunken, wenn
ich. Ich funke dich an, ne?
Alles klar,
bis gleich.
Tschö. Tschö.
Keks.
Kommst du an der Toilette wieder und hast den Mund voll?
Keks. Warte mal hier. Geil, ja.
Oh ja, geht so. Wenn man Keks mag. Ja, das ist das Bedauerliche, wenn man in so großen Abständen podcastet, weil ich habe in den 14 Monaten häufiger mal gedacht, das wäre jetzt ein schönes Thema, wo man mal prima mit dem Christian länger drüber reden könnte.
Kekse?
Zum Beispiel.
Ja.
Aber so generell. dann war dann immer schade, weil da so ein gewisses Ventil einfach auch fehlte.
Jammer doch.
Also, nee, ich jammer ja nicht. Das ist ja, wir sind jetzt ja wieder quasi an Bord. Das ist ja
aber, reunited.
Reunited.
Comeback. Genau. Not reboot.
Better than ever.
Yes, of course it is.
Yes, yes, mhm. Yes. Und sonst?
Ja, Shop gepisst.
Das ist schön.
Mhm. Sind wir schon wieder on air?
Ja.
Ja, gut. Mein Gott. Ja, und sonst? Kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, viel Stress auf der Schaff, weil wir da irgendwie neue Systeme einführen, softwaremäßig.
Das ist immer nervig.
Ja, vor allem, wenn man irgendwie so Systeme ersetzt, die... Moment, lass ich mal kurz überlegen. 1994, 92 eingeführt wurden, also wirklich so 25 Jahre alte Systeme, die bei uns auch entwickelt wurden und Anzeigensystem tatsächlich in dem Fall. Und das Anzeigensystem einer Zeitung ist schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie das linke Ei. Ich will nicht sagen die Eier, aber das linke Ei. Und so ein linkes Ei will sorgsam ersetzt sein. Muss man ein bisschen aufpassen und das ist echt kein Spaß. Da gibt wirklich echt angenehmere Dinge und im Moment ist es alles ein bisschen unangenehm letztendlich. Aber ja, wie immer halt. Okay. Und ansonsten.
Ja. Ja. Ansonsten hast du gut.
Ja. Ja. Keks? Nee, danke. Ich lass das jetzt mit dem Keks lieber, sonst.
Besser ist das.
Krieg ich Ärger.
Du noch Chips essen oder so.
Hab ich nicht da, verdammt. Schatz, haben wir Chips, ne? Nee, keine Chips. Verdammt. Sagenhaft. Was hackst du denn da?
Ich muss
schon wieder am Internet. Someone's wrong on the Internet.
Ich muss mich gerade schon wieder mit dummen Menschen streiten.
Someone's wrong on the Internet.
Internet, ja, ja. Das Personalausweisgesetz führt dazu, dass wir jetzt schlimmer sind als die DDR.
Ja.
Ja. Wusste gar nicht, dass ich jetzt an der Grenze erschossen werde.
Echt?
Ja, jo. Wenn wir schlimmer sind.
Verdient hättest es ja. Alter. Ja,
ich bin aber so furchtbar schnell. Ich bin so schnell. Mich kriegt ja keiner.
Wie der Hase.
Ja, und ansonsten habe ich noch eine nicht so lustige Geschichte zu erzählen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die erzählen will. Weil eigentlich war der Abend ja bisher ganz harmonisch, ne?
Das sei dir überlassen, lieber Alexander.
Ich weiß nicht, ob wir die Hörer damit quälen wollen.
Ich glaub,
oder auch dich.
Darum geht's hier an der Stelle nicht.
Ja, weil ich habe das noch, glaube ich, also ich habe es ja durch die verschiedenen sozialen Medien schon ein Stück weit gejagt.
Es war nicht zu überlesen, ne?
War nicht zu überlesen, naja, ich habe vor. Ich habe Ärger mit Xavier Naidoo. Nein.
Genau. Ja, super.
Nein, ich habe vor 2 Monaten ungefähr meine Mutter verloren.
Ja.
Was nicht so schön ist. Ja. Ja.
Ja, nee.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das bei dir schon länger her, ne?
22 Jahre. Und mithin 1 Monat und 10 Tage.
Die Tatsache, dass du es so genau weißt.
Ja.
Zeigt, dass das schon auch einschneidend sein kann.
Ja, oder ich gut Kopf rechnen kann oder beides. Bisher wohl das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Also ganz klar. Ja, nichts beschönigen. Und auch über die Jahre hinweg kann ich nicht behaupten, dass es viel besser geworden ist, wenn man dran denkt. Also wenn ich dran denke, nicht man. Es passiert nur seltener. So.
Ist natürlich dann auch quasi, du hast dann ja auch in den recht jungen Jahren deine Mutter noch verloren, ne?
Ja, da war ich 22. 22?
Ja,
ja. Ja, 22. Ziemlich genau. Naja, fast 23. Aber egal. So, darf ich fragen, an wen, weswegen du deine Mutter verloren hast?
Die ehrliche Antwort darauf ist, das weiß gar keiner mehr so genau. Ist aber auch wurscht. Klingt jetzt bescheuert. Ja. Die längere Fassung ist die, dass meine Mutter vor 3 Jahren, also sie hat vor
9 Jahren Brustkrebs, der formal aber behandelt und auskuriert war. Also so nach 5 Jahren, wenn da kein Rezidiv, also wenn da nichts wiederkommt, dann sagt man ausgeheilt. Mhm. Sie hat dann aber vor 3 Jahren Magenkrebs bekommen, der allerdings interessanterweise genetisch nicht mit dem Brustkrebs verwandt war. Das heißt, da ist nicht irgendwie was wiedergekommen, sondern statistisch gesehen ein völlig unzusammenhängendes Ereignis. Nichtsdestoweniger auch vollkommen beschissen. Da hat sie dann den Magen entfernt bekommen und man hat ihr dann aus dem Dünndarm neuen Magen gebaut, sodass sie also im Prinzip normal essen konnte wieder, also kleinere Mengen und 5-mal am Tag, wenn es eben ging. Und das hat sie dann aber insgesamt auch ein Jahr ihres Lebens gekostet, weil sie mit Chemotherapie und allem, was dann so dran hing, da ein Jahr lang mit beschäftigt war. Und ich würde mal so sagen, dass so um den Herbst letzten Jahres rum sie doch, sagen wir mal, nicht mehr oder noch deutlich abgebaut hat. Und als ich dann Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern war, habe ich gedacht, als ich dann nach Hause gefahren bin, das wird wohl das letzte Weihnachtsfest gewesen sein, weil sie dann doch sehr schwach war, fast nichts mehr gegessen hat, weil sie es auch nicht vertragen hat. Und dann hat sie nochmal eine Magenspiegelung bekommen, so Mitte Januar, bei der dann eine, zumindest was die Histologie angeht, gutartige Geschwulst an dem Übergang zwischen Speiseröhre und neuem Magen hatte und man ihr dann angeraten hat, doch jetzt bitte ins Krankenhaus zu gehen. Und das hat sie dann abgelehnt, hat gesagt, das will sie jetzt nicht mehr, sie hat auch keine Lust mehr. Und somit war dann im Prinzip ab Mitte Januar klar, dass sie sterben wird. Sie ist zu Hause geblieben die ganze Zeit. Mein Vater hat sie gepflegt. Man kann nur sagen, dass es gut ist, dass wir inzwischen in Deutschland in der Palliativmedizin relativ weit ist. Also, dass man irgendwie auch unfassbare Drogen dann auch am Ende verabreicht, wenn es dann mit Menschen zu Ende geht. Aber sie ist dann de facto im Prinzip am Ende verhungert. So muss man das einfach ganz klar sagen. Und irgendwann gibt dann ein Körper auch mal auf. Und das ist ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem schlimmsten Ereignis im Leben, ob ich das so bezeichnen will, weil auf der einen Seite ist es so, ist es nach wie vor noch gar nicht angekommen. Es kommt dann immer so in Phasen, dass man so realisiert, dass der Mensch nicht mehr da ist und auch nicht mehr wiederkommt. Auf der anderen Seite ist ja das Leben endlich. Also ist halt die Frage, ob man sich einer Illusion hingeben möchte und das ausblenden möchte. Und wenn es denn dann zu Ende geht, ich habe ja immer so für mich persönlich eigentlich die Theorie, am liebsten hätte ich zack, umfallen, weg und dann hat man nichts mitgekriegt, was natürlich für alle Anwesenden absolut beschissen ist, weil sich keiner verabschieden kann. Aber für einen selber ist das vielleicht ganz angenehm.
Ja.
Das war jetzt genau das Umgedrehte. Also man hatte mehrere Monate Zeit und Gewissheit, dass der Tod eintreten wird, inklusive der Person, die sterben wird. Das heißt, man konnte über alles reden, was wir auch getan haben, man konnte sich verabschieden. Aber das ist auch extrem schwierig, weißt du, weil das, weil du, je mehr das dann dem Ende hingeht, eigentlich nur noch so denkst, kommt denn heute der Anruf, kommt denn heute die SMS, kommt heute die Nachricht, so. Schaffst du es vorher nochmal hin? War das der letzte Besuch oder so? Und ich weiß nicht, was besser ist. Und ich, und das ist so ein Gedankenspiel, da darf ich nicht so lange daran rumknapsen, weil sonst flippe ich dann immer so ein bisschen aus. Die Frage, wie ist denn das, wenn du so am Ende deines Lebens bist und das weißt? Ja, also das ist so, insofern für sie war es gut. Sie hat ein gutes Leben gehabt. Sie konnte sich von ihrer Familie verabschieden. Es war soweit alles okay. Und das Leben endet irgendwann. Aber so diesen Gedanken zu haben, jetzt ist es dann irgendwann vorbei, das finde ich eher bedenkenswert. So möchte ich es mal zumindest sagen.
Oh.
Und auch so der Moment, an dem du nicht mehr diese wird schon wieder Haltung hast.
Mhm.
So, die ich bei beiden Krebserkrankungen vorher immer hatte, wo ich dann gedacht habe, ah, es geht alles. Gibt es einen Behandlungsplan, dann passiert das, und dann kommt der Schritt, und dann der Schritt, dann gibt es die Medikamente und dann gibt es das und dann gibt es das. Also bei beiden Krebserkrankungen vorher habe ich nie einen Zweifel daran gehabt, dass die moderne Medizin da was drehen kann. So. Ob das berechtigt war oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber das war so meine Attitüde.
Hätte sie in dem Fall ja jetzt wahrscheinlich auch gehabt.
Glaube ich nicht mehr. Also irgendwann ist dann auch ein Körper, also die letzte Chemotherapie, die sie dann mit 76, 77 gekriegt hat, das war schon auch heftig. Das hat echt Tribut gezollt. So. Und ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich, wie gesagt, wir werden es nicht wissen, Autopsie hat es nicht gegeben, wahrscheinlich der Krebs dann sich doch jetzt mehr Raum im Körper genommen hat und vielleicht gar nicht mehr an einer Stelle nur war oder. Und was halt dazu kam, was sie auch sehr geprägt hatte damals bei der Chemotherapie, war, dass sie immer eine Chemotherapie hatte, wo sie in die Klinik gefahren ist. Und dann gab es die zweite Dosis immer so, dass sie die zu Hause bekam. Also musste das nur angeschlossen werden, dann konnte sie nach Hause gehen. Und diese Besucher im Krankenhaus auf die onkologischen Stationen, die haben sie immer unfassbar mitgenommen. Weil du halt einen Tag, eine Nacht im Krankenhaus bist und immer mit irgendwem auf dem Zimmer bist. Und meine Mutter war eine alte Frau. Wahrscheinlich würde sie mir einen Nackenschlag geben, wenn ich das sah. Aber natürlich war sie eine alte Frau im Krankenhaus. Aber da waren Anfang 30-jährige Menschen mit Gehirntumoren, die in der Palliativchemotherapie waren. So, das hat sie immer sehr bewegt. Und all dem wollte sie sich einfach nicht mehr aussetzen. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Also es gab nie einen Gedanken, dass die Familie gesagt hätte, so, nee, wir müssen jetzt oder Überzeugungsarbeit, sondern das war eine Entscheidung, die sie für sich getroffen hat. Sie hat ihr Begräbnis, sie hat ihr Grab, sie hat alles festgelegt im Vorfeld. Also das ist schon, das war eine unglaubliche Erfahrung, glaube ich, für alle Beteiligten. Und dann am Ende natürlich am allermeisten für meinen Vater, der sie da gepflegt hat bis zum Ende. Ohne Hilfe. Muss man, also auch unvorstellbar eigentlich. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Menschen, die irgendwie Beef mit ihren Eltern haben, die sagen würden, mir doch egal, ob die sterben oder nicht, aber wenn man irgendwie ein relativ gutes Verhältnis hatte, ist das schon auch einfach hart. So. Weil irgendwie die Mutter ist halt die Mutter. So. Ist so irgendwie.
Das ist nur einmal und
wenn
sie dann wie in meinem Fall von heute auf morgen plötzlich nicht mehr da ist, das ist.
Also das war die Geschichte bei dir quasi, oder?
Ja, das war ein Verkehrsunfall.
Verkehrsunfall.
Im Urlaub in Polen, also auch wirklich noch irgendwie 1200 Kilometer so entfernt und da kein Abschied, kein nichts, ne? Von heute auf morgen. Und das. Also das ist das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du dich so gar nicht verabschieden kannst, wenn du dann morgens samstags den Anruf vom großen Bruder bekommst, sag mal, wir müssen uns bei der Schwester treffen. Ich so, ja, was ist los? Ich meine, wenn man seinen Bruder kennt und der ruft einen an und der hat schon so ein Tremolo in der Stimme, dann weißt du schon, dass irgendwie was passiert ist, dann dreht sich einem schon beim Hallo der Magen um und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Paul, du kannst mir einen Scheiß erzählen, sag mir jetzt, was los ist, und dann hat er mir erzählt, dass die Eltern einen Autounfall hatten, dass der Vater noch leben würde, die Mutter wäre tot und dass wir uns jetzt mal treffen würden, und dann habe ich mich da irgendwie hinbegeben und dann, ja, der Rest ist alles. Ich kann mich an wenig erinnern, da ist nicht mehr viel übrig, da bist du nur noch. Da funktioniert der Körper, aber das Gehirn, das macht dann dicht und ich erinnere mich an viele Dinge auch schlicht und ergreifend nicht. Ich erinnere mich auch an das Begräbnis fast nicht. Das viele Dinge haben mir andere Leute erzählt, die da mit klarerem Kopf und mit weniger Barriere im Gehirn, weil das wirst du besser beantworten können als ich. Also in so Extremsituationen, ich glaube, da hat man Amnesien, die da ganz gut funktionieren, um den Verstand zu stützen. Also ich erinnere mich ja wirklich an wenig. Was einem natürlich auch das Aufarbeiten nicht wirklich erleichtert, so im Nachhinein. Weil wenn man sich nicht verabschieden kann und dann der ganze Schock so da war, dann ist Aufarbeiten wahrscheinlich schon nötig und angesichts der vielen Erinnerungslücken, die ich da mit mir rumtrage, um die Zeit herum, fällt das nicht leicht, darüber nachzudenken. Ja. Ne? Also, ist jetzt nicht so, als wenn ich da sitzen würde und mir fallen plötzlich Dinge an. Ne? Ja, wirklich, also ich weiß, zum Beispiel kleine Anekdote, ja, damit auch bei so einem Scheißthema noch Menschen was zu lachen haben. Meine Mutter war ja Danzigerin und es gibt nicht nur den Bund der Vertriebenen, sondern es gibt auch den Bund der Danziger. Ja, das ist im Wesentlichen nichts anderes, nur für Danziger Gebürtige. Mhm. Und tatsächlich ist wohl auf dem beim Begräbnis meiner Mutter ein Typ vom Bund der Danziger aufgetaucht, mit dem wir dann zu dem Zeitpunkt damals irgendwie schon, weiß nicht, 20 Jahre nichts mehr zu tun hatten. Nachdem meine Eltern hier nach Deutschland kamen, haben die halt schon noch so ein bisschen Bund der Danziger zu tun gehabt, einfach nur um irgendwie Menschen kennenzulernen. Mhm. War aber auch letztendlich nichts anderes als ein Laden, wo auch sich wie heißt die Tante, die Erika Steinbach. Sich sonderlich wohl, die hätte sich auch da wohl gefühlt. Da stand da ein Typ und hat angefangen, eine Rede zu halten und ist, oder hat irgendwie nur 3-4 Sätze irgendwie vor Publikum geredet. Ich erinnere mich wirklich nicht dran, dass jemand sowas getan hat. Ich weiß, mein Bruder, der war kurz so sauer, dass er den fast umgeboxt hätte. Ja. So Anekdötchen, die ich da hinterher erzählt bekommen habe, jetzt lache ich natürlich drüber. Hätte ich den mitgekriegt, ich weiß nicht, ob ich den nicht am Ende wirklich umgeboxt hätte, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch langhaariger Bombenleger. Und wenn dann so ein Halbfaschister steht und am Grab meiner Mutter anfängt zu reden, also wäre ich bei klarem Verstand gewesen, hätte für nichts garantieren können. Hm. Ich erinnere mich an sehr, sehr wenig. Es sind so ein paar Dinge, an die ich mich sehr genau erinnere, wie meine ersten Reaktionen und wie ich da zusammengebrochen bin. Aber der Rest ist fast weg. Und bin mir bis heute nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Also angesichts dessen, dass mein Körper das so macht, scheint wohl das erstmal nicht das Falscheste zu sein. Aber über die Jahre hilft es dann halt nicht, um mit dem Thema mal aufzuräumen. Das, wie gesagt, es ist eigentlich nicht viel besser als 1995. Ich denke halt nur seltener dran. Das ist einfach weniger geworden, weil das Leben ist voller geworden. Kinder hier, Kinder da, Familie hier, Familie da, Haus und pipapo. Ne? Man führt halt sein Leben. Ich führe halt mein Leben. Und in dem Leben kommt meine Mutter halt als Person nicht mehr vor, als Ideal, als Mensch. Meine Mutter war das Zentrum einer Großfamilie mit vielen Kindern, Enkelkindern, auch vielen Freunden und Tanten und Onkeln und schlag mich tot. Meine Mutter war wirklich das Zentrum dieser Familie und das war von heute auf morgen weg. Was auch dazu geführt hat, die Familie ist nicht auseinandergebrochen, aber dieser ganze riesige, gewaltige Kreis drumherum, der ist sehr, sehr schnell zusammengebrochen. Meine Mutter lebt mit Sicherheit noch als Ideal weiter. Ja, so als idealisierte Figur auch, die viel besser ist, als sie wahrscheinlich war. Ja, also am Ende bleibt dann wirklich nur noch das Gute und das Ideale übrig. Wobei ich wahrscheinlich auch da eine Verdrängungsleistung habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter schlechte Seiten hatte. Diese mit Sicherheit auch hatte. Jeder Mensch hat die. Aber sie wird auf gar keinen Fall irgendwie totgeschwiegen. Also der Ben, der weiß um Oma Gerda und der wollte auch schon, um das jetzt mal hier für alle, ihr könnt jetzt alle mal Schippchen machen, gell? Der wollte auch schon mal eine ganz, ganz große Leiter holen, um die Oma Gerda und den Opa Wolfram, der auch nicht mehr lebt, aus dem Himmel, nicht zu besuchen, aus dem Himmel runterzuholen. Weil, warum sind denn die da oben? Ist ja vollkommener Quatsch, sollen hier runterkommen. Ja. Scheiße. Um das mal so auszudrücken. Die Mutter zu verlieren ist scheiße. Wie auch immer. Ob man sich nur verabschieden kann oder nicht verabschieden kann, am Ende ist es gut. Und das ist scheiße.
Ja, und Bei mir ist es halt noch auch bei mir setzt das so ein Gedankenprozess. Also das ist jetzt ja bei mir so in der Mitte meines Lebens passiert. Nicht wie bei dir am Anfang deines Lebens.
Ja, ich war klein und dumm. Nicht geholfen.
Ist man so mit Anfang 20, da glaubt man zwar, man hat schon alles verstanden, weiß aber noch überhaupt gar nichts von der Welt, null. Aber egal. Liebe 20-jährige Hörer, ja, sorry. Mich hassen, hört es dann noch mal in 20 Jahren. Das hat bei mir nochmal so einen großen Prozess ausgelöst. Nicht, dass ich damit nicht sowieso schon gerade auch durch Glaubenssache und Gespräche mit gläubigen Menschen immer wieder auseinandersetze, aber so die eigene Sterblichkeit, ne? Das ist auch so ein Aspekt, der mich da ganz intensiv mit beschäftigt hat. Und auch die Frage, wie, also wirklich für mich immer so dieser Perspektivwechsel, wie würde ich denn wollen, dass mein Umfeld darauf reagiert? Und ich habe gestern oder vorgestern diesen Satz oder diesen Dialog so ganz kurz in 140 Zeichen gegossen. Ich so bei meinem letzten Besuch bei meiner Mutter war es dann nochmal so, als wir dann ganz alleine waren, dass sie dann zu mir sagte, kannst du nicht machen, dass alles wieder gut wird? So, und ich war so der, bei uns in der Familie schon ein Stück weit sowas wie der Problem-Fixer. Und wenn deine Eltern auf die 80 zugehen, dann wechselt auch so mitunter manchmal so die Rolle der Unterstützung ein bisschen. Eigentlich unterstützen dich immer die Eltern und dann irgendwann, wenn die Eltern etwas älter werden und die Welt immer schneller wird, dann holen sich deine Eltern auch Rat von dir dann irgendwann mal ab. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann so dieser Satz, kannst du nicht machen, dass alles wieder gut wird. Und wo ich wirklich überlegt habe, was sage ich denn dann auf dem Buch, wo ich geschützt habe und gesagt habe, das bringt jetzt aber nichts zu lügen. Nee. Und ich habe dann Nein gesagt und das was ich nie vergessen wahrscheinlich werde, ist, dass sie darauf nichts gesagt hat, sondern sie hat dann so, da war sie schon sehr schwach, sie hat dann noch so mit ihrer Hand meinen Oberarm einmal so gedrückt. Das war die Reaktion. Und dann kam irgendwer ins Zimmer und dann war die Situation auch vorbei. Aber das so, also diese Ehrlichkeit im Umgang auch miteinander und auch quasi Wochen vorher schon für sie so die Gewissheit, ich kriege nicht mehr mit, wie es bei dir beruflich weitergeht und ich kriege das alles nicht mehr mit und das finde ich schade. Also das mitzutragen hat unfassbar viel Kraft gekostet. Und jetzt erst kann ich mich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass sie gar nicht da ist. Wahrscheinlich, weil es auch noch so frisch ist. Ne? Jetzt war gerade Muttertag, der erste Muttertag, wo die Mutter nicht mehr da ist. Und alle machen Muttertag. Und Facebook sagt, hier, guck mal, schick doch mal deiner Mutter ein Blümchenbild. Ich hab dir hier ein paar Blümchen.
Das wo, ist mir erspart geblieben, Gott sei Dank. Oh Gott.
Ja, aber so, ne, wo ich dann auch so denke, puh, jetzt kann ich mich mal damit auseinandersetzen, dass sie nicht da ist. Und ich habe fast täglich mit meinen Eltern telefoniert abends irgendwie. Und das war nicht so, als ob meine Mutter wirklich alles verstanden hat, was ich mache in meinem Leben und wo ich gerade bin und wo ich einen Vortrag mache und was ich jetzt in meinem neuen Beruf mache. Das hat sie alles gar nicht verstanden. Aber es war immer gut. So, und wenn ich den Eindruck hatte, dass meine Mutter mit mir zufrieden ist, dann ist das auch gut. Und das fehlt jetzt auch wieder. Also dieses Absolution wäre jetzt aus dem falschen Club gegriffen, das Wort, aber die Bedeutung passt vielleicht so. Dieses Absolution abholen, so, das fehlt halt jetzt. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, wie so ein Dialog laufen würde.
Ja, das ist genau. Schräg. Nee, aber genau so ist es. So, innere Zwiesprache.
Mhm.
Ja, ja. Normal.
Ja, ja.
Was hätte die denn jetzt dazu gesagt?
Genau.
Ja,
fände ich das jetzt gut?
Ja.
Und man weiß es natürlich, was sie gesagt hätte. Das ist ja der Witz, finde ich, an fast allen Stellen. Also so geht's mir zumindest.
Nach 20 Jahren weiß ich das nicht mehr. Ob das dann meine Idealisierung ist, ob das meine Meinung ist oder ob das ein Zwiegespräch ist, das verschwimmt miteinander und das stimmt im Zweifelsfall auch nicht, aber ich glaube, darauf kommt es am Ende gar nicht mehr an.
Nee.
Denn, ja. Letztendlich, jetzt wird es schmalzig. Echt, echt, echt schmalzig. Am Ende bleibt von den Menschen übrig, was in dir an an Haltung und an Erlernten und Abgeschauten hängen bleibt, ob das jetzt Mutter, Vater oder wer auch immer ist. Mhm. Heißt, Menschen leben nicht ewig, vollkommen normal. Und im Zweifelsfall wird nach 5 Generationen, 4 Generationen, 3 Generationen auch niemand mehr, noch nicht mal mehr wissen, wie dieser Mensch heißt. Also ich weiß nicht, wie meine Urgroßmutter mit Vornamen hieß. Also ich weiß das zugegebenermaßen noch nicht mal von meiner Urgroßmutter, was eigentlich schlimm ist. Aber es trägt natürlich weiter. Und ne, also der Ben weiß, wie seine Oma heißt, obwohl er sie nie kennengelernt hat. Und ich bilde mir ein, dass vieles von dem, was meine Mutter, ich will nicht sagen beigebracht, aber mir vorgelebt hat, bei mir durchaus noch Gültigkeit hat und dann auch auf den Ben Auswirkungen hat. Ja, also bei uns in der Familie wird den Jungs nachgesagt, so sein wie die Mutter. Ja. Die Mädchen sind wie der Vater und die Jungs sind wie die Mutter. Ja, das ist vermutlich sehr grob vereinfacht und gar nicht so ganz richtig. Aber so ganz fürchtlich falsch ist es auch nicht. Und wenn der Ben so ein bisschen wird wie ich, die Frau lächelt, dann lebt Gerda da weiter. Und das bei ihrem Enkel und im Zweifelsfall später auch Urenkeln und. Also ist jetzt wirklich schmalzig und Hollywood-reif, was ich da jetzt gerade erzähle. Aber es ist dann durchaus so. Das mag woanders anders aussehen, mag in anderen Familien anders aussehen, wo, ich will nicht sagen, Menschen nicht wichtig sind, aber wo andere Einflüsse stärker sind als vielleicht der Mutter, weil man sich vielleicht schon in frühen Jahren auseinandergelebt hat oder weil man kein gutes Verhältnis miteinander hatte. Aber meine Mutter war sehr, sehr prägsam für mich. Und ich denke, das wird noch ein bisschen weiter zählen. Also ich weiß nicht, ob mein eigener Enkel, ja, mein eigener Enkel schon noch, aber ob mein Urenkel noch wissen wird, wer Oma Gerda war, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wenn sie sich alle so ein bisschen so benehmen wie die Oma Gerda, dann wird die noch ein bisschen weiterleben als nur 1995. Jetzt habe ich mich gerade selbst froh geredet, aber scheiß drauf. Was bleibt dir denn anders am Ende übrig? Ich kann ja nicht ständig darüber reden, wie ich heulend auf dem Bett zusammengebrochen bin, nachdem mein Bruder mit mir telefoniert hat. Das ist ja auch scheiße. Ja. Nach 20 Jahren.
Nee, genau richtig. Und was bei mir so bleibt, ist so, dass ich, glaube ich, all die Dinge, die ich jetzt gerade in diesem Moment mache und die ich gut finde, und auch die Dinge, für die ich eintrete oder einstehe oder wie man das auch mal formulieren möchte. Und ich bin ja schon jemand, wenn man das denn möchte, kann man ja, glaube ich, relativ gut, wenn man mal mir ein paar Wochen auf Twitter folgt, wissen, für was ich stehe. Das ist natürlich mindestens 50% von meiner Mutter und dann die andere von meinem Vater vielleicht oder lass es. Das ist, ich will keine Prozentangaben, aber Sie verstehen, was ich meine. Also genau das, wenn ich dann jetzt Hörer habe, die mir zuhören oder egal, irgendwas, Menschen irgendwas von dem rezipieren, was ich tue, dann ist das auch für mich ein tröstlicher Gedanke, wo ich dann immer denke, dann rezipieren sie auch einen Teil meines Upbringings, so wie ich aufgewachsen bin. Da steckt da alles mit drin, sonst wäre das nicht das, was ich machen würde. Und ich glaube, damit ist sie, war sie auch immer sehr zufrieden ja gut, sie wird nicht weiter existieren. Insofern existiert sie weiter. Neigt jetzt dann immer zu sagen, sie würde immer noch zufrieden sein, da ist alles Schmuh, sie ist halt weg, ist verbrannt.
Ja, sie kann ja nicht mehr widersprechen, ne?
So.
Das ist ja, entschuldigt bitte. Jedem, und wir müssen Triggerwarnung aussprechen vor der Sendung im Zweifelsfall. Entschuldigt bitte. Tote können nicht widersprechen, das ist das Angenehme an ihnen. Sie können halt für alles herhalten, was man mit ihnen anstellen möchte. Deshalb muss man,
das stimmt.
Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt wie mit schön geschossenen Fotos. Mein Gott, sah ich früher gut aus, ja. Und dabei vergisst man, dass man vorher eine halbe Stunde zu frisieren brauchte und hinterher auch schon wieder scheiße aussah. sind halt eine schöne Projektionsfläche für alles Mögliche. Das, man muss da ein bisschen aufpassen und ich muss da auch ganz bei mir, glaube ich, überziehe ich das hin und wieder auch. Muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht Dinge drauf projiziert, die aus einem selber rauskommen, die auf die Person niemals so hätten zugetroffen. Aber auf der anderen Seite, wem schadet's?
Genau.
Wem schadet's? Also insofern sind unsere Toten doch für was gut.
Oh mein Immerhin Gott. Dafür.
Ich genau. weiß gerade keine anderen Formulierungen dafür. Ich entschuldige mich. Sorry, Mama.
Ja.
Ah, die wird, jetzt lachen.
Und für alle, die noch in Kontakt mit ihren Eltern stehen und keinen Ärger mit ihren Eltern haben, ruft mal an.
Für die, die Ärger mit ihnen haben, alle mal. Weil, alte Regel, du hast nur eine Mutter oder einen Vater. Ja,
ich will jetzt nicht zum Social Justice Warrior werden. Auch das kommentieren, was dann auch viele zum Muttertag. Es gibt Menschen, die möchten auch tatsächlich nichts mit ihren Eltern
zu tun haben. Mag gute Gründe.
Aus guten Gründen.
Das weiß ja jeder selber. Meine Güte, ihr seid doch alle groß und erwachsen. Und ach du je, die Welt ist so kompliziert geworden. Darf ich noch nicht mal guten Rat? Ja, du hast ja recht. Ist ja schlimm. Aber
für alle anderen darfst du natürlich diesen salbungsvollen Rat abgeben.
Genau.
Es ist, solange wie man noch reden kann, miteinander kann man noch miteinander reden. Es gibt irgendwann gibt es den Punkt, wo man nicht mehr miteinander reden kann.
Ja.
Das ist tatsächlich so.
Manchmal hat man einfach keine Zeit und es ist alles ganz schlecht und passt gerade nicht und ich muss aber gerade noch Nee, jetzt. Nicht morgen. Jetzt. Ist ja gut. Ich muss gestehen, ich gehöre auch zu dieser Sorte. Eigentlich. Insofern soll ich das Maul nicht allzu weit aufreißen an der Stelle. Yes, es Maria.
Mensch,
jetzt haben wir doch eine schöne Endnote gefunden, oder? Wie machen wir das jetzt hier? Wie machen wir das hier rund? Gar nicht, gell? Lass mal einfach so.
Oder? Das lassen wir jetzt. Du machst jetzt einfach gleich, kommt da diese merkwürdige Musik rein und dann müssen die Leute wieder 14 Monate auf die nächste Folge von Schall drauf machen.
Schalten Sie auch 2019 wieder ein. Nee, das wäre dann 2018 im September insofern. Nee, Moment, stopp, nicht im September. 14 Monate haben wir, gell? Ja, dann sogar nächstes Jahr im Juli.
Ja, guck mal.
Ja, immer. Also, sieh zu.
Da bist du mit deinem Wohnwagen gerade irgendwo im Urlaub?
Ja, vermutlich.
An der Ostsee?
Ja, Eckernförde. Eckernförde, nicht?
Das ist sehr schön in Eckernförde.
Das sehe ich auch so. Also meine Frau und ich haben beschlossen, dass wir
ein kuscheliges Städtchen.
Wenn wir die Kinder aus dem Haus geschmissen haben, dann vertickern wir die Hütte hier. Also wenn ich in Rente bin und sie, ne? Vertickern wir die Hütte hier und dann holen wir uns in der Eckernförde in der Altstadt so eine kleine Hütte. Total schnucklig.
Wo man dann 3 Minuten ans Meer braucht. Das ist völlig absurd da, ne?
Und schöner Strand. Wirklich schöner Strand. Ja. Sogar einen Hundestrand gibt's, ne? Der auch schön ist.
Und man kann auf den Spuren des Grafen von Saint-Germain wandeln.
Saint-Germain.
Den Grafen von Saint-Germain.
Grafen von Saint-Germain. Nein.
Gibt's eine Hoxilla-Folge drüber?
Ja, ich weiß.
Ja.
Hoxilla?
Ja.
Nee, nicht das Thema jetzt. Entschuldigung. Den
da sind wir
das nächste Mal auf.
Ja, diverse Episoden in Planung, die auch bald erscheinen werden.
Ja. Genauso viele wie von Schall und Rauch, ja? Komm.
Und der Schnitt ist immer noch besser.
Ja, stimmt auch. Ja, gut, okay.
Aber ich meine, so die letzten 4 Monate sind dann schon wieder erklärbar, irgendwie, warum wird etwas
und mal,
Jobwechsel.
Mal, und, erklärbar ist scheiße. Geht doch, also, ne?
Naja.
Man möchte ja seinem Publikum, das einem wohlgesonnen ist, dann doch Erklärung bringen. Das mag ja sein. Auf der anderen Seite geht die Leute im Zweifelsfall auch einfach einen Scheißdreck an.
Ja, mir macht das ja auch Spaß. Ich finde das ja auch nach wie vor echt super. Und übrigens, vielleicht nochmal zum Ende der Sendung, weil man den Eindruck vielleicht bekommen könnte, ich habe schon das ein oder andere Mal in den 14 Monaten gefragt.
Ja. Also hier, Leute, also, damit das ganz klar ist, ja, das war nicht der Alexander schuld. Der hat mindestens 1,5 Mal pro Monat gefragt. Dann habe ich gesagt, verpiss dich. Ja.
Richtig. Halt. Hier Wichser mache ich nichts mehr.
Ja, okay, du Kapitalistenschwein. Ja. Genau. Ja, TV-Star. Geh weg. Genau. Ja, mit dir will ich nichts zu tun haben.
Ich muss mir jetzt erstmal ein neues Auto kaufen.
Genau. Einen Wohnwagen. Wohnwagen, ja. Außerdem ist mir ja jemand ins Wohnmobil reingedonnert. Für dich hätte ich jetzt gerade gar keins.
Und muss Rad mit dem Spaten erschlagen. Das macht mehr Spaß.
Oh ja. Oh, das ist eine schöne Idee.
Ja. Nee, also ich war
um. Ja, ist ja gut.
Immer bemüht.
Ich war auch immer bemüht.
Ja, war ich aber.
Ja, komm. Ist ja gut. Angekommen. So.
Schön, dass wir was gemacht haben.
Ja, der Herr. Soll ich mal die Musik anspielen? Ja, ich spiele mal die Musik.
Machen wir die Musik.
Klick.
Und ihr da draußen, bis demnächst.
Dann, gute Nacht.
Tschüssi.